Another one got caught today. It's all over the papers. Teenager arrested in computer crime scandal. Hacker arrested after bank tampering. Damn kids, they're all alike. But did you and your three-piece psychology and 50s techno brain ever take a look behind the eyes of the hacker? Did you ever wonder what made him tick, what forces shaped him, what may have molded him? I'm a hacker. Enter my world.
Willkommen bei Entropie Encore, die neueste Sendung. Haut nein, vielleicht ein bisschen wie vagem Thema, ein bisschen wie philosophischem Thema. Und zwar geht es heute um Hackerethik, um Hacktivismus, um Hackerspace, um bis Geschichte von dem Chaos Computer Club, auch von dem deutschen Chaos Computer Club. Weil wir denken, dass das Thema aber wichtig ist für die Leute draußen. Und auch natürlich für all die anderen Hacker, die so da rundherum schweben. Heute ist Molenken ist zwei Gäste, also ein Dauergast, also auch nicht dabei, das haben.
Moin.
Und der Christ, also fährischer Sendung 4.5, also auch nicht dabei.
Salü.
Und ich gebe so mir direkt los mit dieser Sendung. Und zwar, der hat gerade einen Ausspieler hier vom The Mentor. Wen ist The Mentor? Die Leute kennen die vielleicht noch nicht so gerade da draußen.
Naja, also, der Mentor, das ist der hat, Hacker-Manifesto geschrieben hat, das war den 1. Januar 1986. Das Manifesto ist auch schon wirklich da, sogar verfilmt gehen, und Film Hackers könnt das DAX, besonders die Szenen, die es Lofidro gespielt hat, wo ihr seht, ja, und da teilen das mein Manifest. Voilà, da geht eben denke drauf angegangen, so ein bisschen wie Hacker ticken, ne? Das gesagt, okay, eigentlich hast du es vier willst, den euch treibt, und da wollen sie euch dann eben kriminalisieren, obwohl du baust nach Krischer gefeuert gehen, Leute umbruch gehen und so weiter, aber da sollen wir die Base sein, weil wir eben vierwölzig sind. Das ist eigentlich den Hacker-Manifesto vom Mentor. Den aus kann ihn auch natürlich nur lesen, entweder bei uns auf der Download-Base oder am Frack-Magazine. Das war die 7. Ausgabe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Mit der Überschrift The Conscience of a Hacker.
Ja, den Ausspieler, den aus 2002, meine ich, 2001, da bei einer Hacker-Konferenz gemäht geworden, der Mentor, wo denke, du war und das viel gedroht hat. Mit Hacking hat eine Geschichte handelt sich. Hacking geht nicht seit paar Jahren. Ich meine, Hacker geht es schon seit mindestens, ich gebe mal so, seit den 70er Jahren, wenn nicht sogar schon älter. Wo hat denn Hacking seinen Ursprung gehabt?
Aus der Eisenbahner 10, also nicht Eisenbahn selber, mit Miniatureisenbahn. Das sind eigentlich die echt proklamierten Hacker, die dann, weil sie dann eben so Sachen gemacht haben, die irgendwie nicht viel gesehen waren. Und das waren halt die echt, die sich Hacker genannt haben, von daher ist das eben weitergegangen.
Ja, also, für Hacker könnt ihr eigentlich vom Verb to hack, oder beziehungsweise vom Nomen to hack. Und zwar, du hast schon nur geschwört, die Modelleisenbahn, das war ein Club an dem MIT, soweit ich das kann nur lesen. Und die haben eben, wenn ein Apps entwickelt hat, so für erste Apps mit denen sich zu machen, dann haben die das ein Hack genannt. Und von da aus könnte dann eben das Wort to hack, oder beziehungsweise den Term Hacker. Die ganze Geschichte, da kann ich noch an einem Buch noch lesen, und zwar am Buch Hackers, Heroes of the Computer Revolution von Stephen Levy. Mehr 100 Menschen auch am Space Live, und ich nicht irre, aber ich bin zumindest heim, das heißt, kann ich da ein bisschen abbringen, wenn ich ihn wirklich lesen. Da geht dann noch die ganze Geschichte ein bisschen so weiter. Aber mittlerweile also es ja relativ schwer zu definieren, wer ein Hacker ist, weil halt zu das sehe ich eigentlich nicht mehr in den Modelleisenbahn befasst als Hacker. Die so mit Computern befassen. Obwohl das auch relativ schon mehr zu spezifisch ist, weil es ganz viele Hacker. Und es gibt ganz oft von drei Hit geschwärzt, beziehungsweise von drei Farben Hacker geschwärzt. Was sind die drei Farben und was sollen die bedeuten?
Ich will aber noch kurz sagen, dass oft an den Medien ein großen Unterschied, also ein Unterschied, an den Medien wird oft kein Unterschied gemacht zwischen Quacker und Hacker. Und ich meine, darüber muss man nur unbedingt noch angehen, weil sogar hier am Land predigen wir das den Medien immer vier, also sie nicht nach irgendwie nicht richtig verstanden. Und das fand ich als immens schuld.
Ja, ich meine, du hast dann das mit den drei Farben ganz interessant, weil das relativ klar müsst werden, dass es verschiedene Arten von Hackern gibt. Also es haben die drei Farben, was geht das da?
Gibt den Black Hat Hacker, den Grey Hat Hacker und gibt den White Hat Hacker. Das ist eben eng von der, also normal die Gänge ist unterschieden, wie ein Hacker kann unterschieden. Das ist das, wie der Christ viel gesagt hat, das sind Hacker und Cracker, das ist eigentlich alle unterschieden, wo es dann eben süß, so man mal schwerter weiß geht. Voilà, für die drei Hits zurückzukommen, ein White Hat Hacker sind die Gen, eben von der guter Zucht, das heißt, von der du zum Beispiel in deinem Sicherheitslücke fangen, da melden die, und dann nutzt du nicht aus. Eben eben das, das Gesellschaft, respektive das dann die Software oder was auch immer, mir sicher geht. Und das ist eben dem sein Ziel. Black Hat Hacker, das ist eigentlich den, auch Hacks for Money möchte, aber mir schlechte sind. Das heißt, den nutzt Sicherheitslücken aus und den verkauft dann zum Beispiel auch seine Sicherheitslücken an andere Leute oder an Staaten oder voilà, das ist das eigentlich stehen, wenn die Medien dann über Hacker schwätzen, das Missions D gemengt. Das Missions Black Hat Hacker, den dann wirklich damit ein Schmum am Computer an Madonna von anderen Leuten getrieben hat. An den Grey Hat Hacker, das ist so eine Mischung, das ist ein, wo sich wahrscheinlich noch mal die meisten Leute können dran rumfahren, weil heißt, du musst ihn Grenzen überschreiten, für sein Vierwelt ein bisschen zu stillen, für eben auch Lücken zu weisen, für darauf hinzuweisen, dass Sachen unsicher sind, geht das heute nicht mehr so um legale Rahmen, zum Beispiel einfach so. Und dann ist eigentlich ein Grey Hat Hacker.
Und wenn wir unseren Club mal gucken, ich meine, als eine Rot-Weiß-Gruppe, als Regisseur, dem das gemäht hat, man da ist, den hat ja auch gesagt, dass die White Hat Hacker vielleicht auch bei uns nicht so ganz gut angesehen sind, weil es da ja auch Leute drin gibt, die sich als White Hat Hacker bezeichnen und dann einfach für so Staaten, Geheimdienste zu schaffen.
Genau.
Wie geht es mehr dann als Club definieren oder den CCC am Allgemeinen, weil es darum geht, so weg probieren zu definieren?
Also wenn das wild macht, also wenn an den Wissler in den drei Kategorien
bleibt, ja, oder wie? Ja.
Da gebe ich euch, ob Grey Hat Hacker tendieren, weil, wie es schon gesagt ist, den Term White Hat Hacker geht dags missbraucht, für dann aber viel Guss zu machen. Und das ist eigentlich nicht so ein Zweck von einem White Hat Hacker. Wir sind eigentlich so ein Sammelbäcker von vielen kreativen und vielwilligen Leuten, die eben mit Techniken umgehen, mehr oder weniger. Und voilà, die dann eben so lange Technik modifizieren, dass sie eben das mischt, was wir zum Beispiel gerne hätten, was sie mischt. Und voilà, da gebe ich einfach so, dass ein C3 am besten an die Grey Hat Hacker abpasst, weil auch wie schon viele gesagt haben, heißt, du musst sehen, Grenzen überwandern, auch wenn das nicht mehr ganz an dem legalen Kader geschieht. Feser 4 will es auf Fesing für das. So muss man das mir höchste Ziel für das erreichen.
Wenn ihr noch guckt, an Deutschland ist das auch ein bisschen etwas anderes. Wir sind noch nicht so viele Membre. Wir in Deutschland haben tausende von Membren und schon damals, wie sie sich gegründet haben, da waren schon am Anfang aber schon nicht wenig Leute dabei. Und dann waren schon teilweise Diskussionen, weil die engen Leute vielleicht aber nicht so an den Verein an Deutschland passen, wie die anderen das machen. Und ich meine, bei so vielen Leuten, also es geht nicht immer nicht mehr weiß schauf, mit geht noch mal schwarz schauf. Das ist eben, das geht leider dazu.
Wie weißt du mehr als Club zu den schwarzen Schaufen, mal auf Black Hat Hacker schwätzen? Und die fanden die Zugang an unserem Space, an unserem Club oder nicht?
Nein, also ich stand mal da. Also mir hatte manchmal bis so weit mir bekannt war, auch recht, ich meine, zweimal wirklich Leute, wo sich rauskristallisiert hat, weil okay, die verstehen Hacking ein bisschen anders, wie wir das verstehen. Und denen Leute haben wir eben noch gesagt, dass mir nicht die richtige Schulaufplatz für die Leute sind. Und wir da doch nicht unterstützen und tolerieren.
Mhm. Auch den Mentor, den hat schon, also singen. Manifesto geht ja nicht nur um als wem er als denken, mir auch schon in und an den von seinen ersten Paragraphen schon etwas klar gestaltet, wie mehr schon als kleinen Kantbisse funktioniert und dann spielen das mal einfach an.
Mine's a world that begins with school. I'm smarter than most of the other kids. This crap they teach us bores me. Damn underachievers, they're all alike. I'm in junior high or high school, and I've listened to the teachers explain for the 15th time how to reduce a fraction. I think I understand it. No, Miss Smith, I didn't show my work. I did it in my head. Damn kid probably copied it. They're all alike.
Ich fand den Paragraph ganz interessant, weil den schon ein bisschen weiß, wie ein Hacker funktioniert. Wir sind vielleicht nicht gerade die besten Erklärer und den Sachen noch, wenn wir das immer probieren. Mehr aber sind wir irgendwie, haben wir alle gute Gemeinsamkeiten. Und ich meine, den Hacker, den 1, 2, 3, der Mentor weiß, dass wir schon im ersten Paragraph sozusagen, dass wir eben schon verschiedene schwer oder komplizierte Sachen relativ sehr verstehen. Kann der das so unterschreiben oder will er nachher so zufügen?
Ich meine, muss ich noch einfach so alles, was Informatik ist, als halt für andere Leute zu erklären, dem du wie Dave dann den Detail geht, immens schwer, weil es einfach eine gewisse Basis brauchst. Und die Layers, die halt nicht an der Schule, die musst du da selber beibringen. Und du hast eben gerade in den Autonormalbürgern nicht so einfach, dem das zu erklären. Und auch für Journalisten, für das einmal zu verstehen, und B, da weiterzugehen, so dass es verständlich ist, das ist nicht immer ganz einfach. Also, man sieht, das ist nur eine andere Sache, wenn du bei Greenpeace bist. Du hast bestimmt schon jedenfalls Kurve verschiedene Sachen gesehen, aber an der Informatik, die ist so, es hat ja mit dem Neuvian, du sagst, du gehst du nicht so an Detail wie ein Hacker, der dir bemischt.
Voilà. Ich meine noch, dass die ganze Szene, auf alle Fälle die Szene, wo ich groß gesehen habe, wie ich zu dem ganzen Hacking, so ich will mal kommen sehen, also auch ziemlich autodidaktisch. Das heißt, die gehen halt wirklich davon aus, dass du da selber Sachen beibringst und sonst, wenn du halt wirklich nicht mehr weiter kannst, dann kriegst du halt geholfen. Das heißt nicht, dass die ganze Szene dann nicht alles bereit für ganz am Konträr, aber geht aber auch ein bisschen von dir verlangt, dass du dich selber da hinsetzt und dann lehrst, ne, an Sachen eben selber obmüsst und guckst, reverse die Bugs also und nicht nehmen die Frichte von den anderen eigentlich einhams.
Und das ist ein bisschen genau das, was der Mentor auch in den nächsten Paragraphen sieht. Und dann lauscht du mal um ein paar Doran.
I made a discovery today. I found a computer. Wait a second. This is pretty cool. It does what I want it to. If it makes a mistake, it's because I screwed it up. Not because it doesn't like me, or feels threatened by me, or thinks I'm a smartass, or doesn't like teaching and shouldn't be here. Damn kid, all he does is play games. They're all alike. And then it happened. A door opened to a world, rushing through the phone line like heroin through an addict's veins, an electronic pulses sent out, a refuge from the day-to-day incompetencies is sought. A board is found. This is it. This is where I belong. I know everyone here. Even if I've never met them, never talked to them, may never hear from them again, I know you all. Damn kid, tying up the phone line again. They're all alike.
Ich fand die Paragraphen nämlich gerade so interessant, weil sie ein bisschen weise, wie vielleicht ein Hacker zum Hacker Guinness, wie sie der überhaupt, oder wie der ist, fand, dass er so, ich bin ein Hacker, ich will an der Szene rankommen, ich will an die Community rankommen, ich will an die Clubfleisch rankommen. Erzähl mir ein bisschen eher Geschichte vielleicht.
Naja, also, wenn ich mal aufhängen, bei mir war es ganz klassisch, fand ich, durch den Film Hackers, wo ich den für dich gesehen habe, so, boah, okay, das war trotzdem Hollywood, so, und das ist alles ein bisschen ob, ultra geil getrimmt, also, so, mal live war, aber da tut man so ein bisschen den Impuls, so, ja, okay, setz dich mal vielleicht auch ein bisschen mehr am Computer, so, nee, und von daher ist das dann auch gefangen, also, von drischer Material, also, für Programmation, oder respektive überhaupt zu gucken, wie funktioniert der Computer, was geschieht, wenn ich die Datei lösche, der muss noch auf einen Windows-Computer, wenn das von der Datei ändern, da das so weit gegangen, dass ich eben auch bei Spielerdateien gerne natürlich nach 45 gucken, was geschieht. Und voilà, da sind sie eben weitergekommen an den deutschsprachigen Teil, weil Demos war ich noch zu jung, für wirklich viel Englisch zu können. Und da sind ich bei Fitatboard gehecht, School of Hack in Englisch. Und das war ein ziemlich cool, eine kleine Community. Also ich gebe so von der Größe, nicht mehr größer in C3 im Moment das, aber halt alles ist online. Und zwar halt die ganze Nummer so Forum. Wird da relativ viel da gehofen. Aber Community, die da war, die war schon ziemlich aktiv. Und wir waren halt mit die Eich, die ordentlich Tutorials reisgen haben, wie sie programmieren, wie sie du noch Port scannen muss, was sie dafür benutzt, wie sie wie ein Tool, Brutus-Demos noch für Brutforce-Attacken um FTP zu führen. Da sind dann eben auch so Dateien gehandelt, gehen, so, und so, die gehofen zur Verfügung gestellt, wenn er auch Download-Base, da konnte sich Freunde da eben zerweiren, zwar die so No School of Hack da muss ich überlegen wie heißt das? Fuck, wie das geheißt? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin auch relativ groß deutsch Sport. Du warst dann auch ein bisschen aktiv, aber mehr bei School of Hack. Und No School of Hack, dann noch kommen Dark Codes. Und Dark Codes war dann so ein bisschen der Moment für mich, wo ich mich mehr mit der Programmation von Viren, also nicht gesagt habe. Natürlich war dann an der VX-10, das sind von der deutschen VX-10, so ein bisschen an die Englisch gerutscht. Und von daher ist auch, habe ich relativ viel gelernt, für an die 10 zu kommen, höchst große Voraussetzungen, aller du musst schon mal wissen, wie es die überhaupt PGP benutzt, du musst wissen, wie es den Blowfish installierst, damit dein IRC-Verbindung, dein ganzer Kanal, der Blowfish verschlüsselt wird. Du hast halt auch müssen aufliefern, das heißt, du hast alle Woche höchst etwas müssen präsentieren, aber es hat nicht gemacht, aber sie gekickt gehen. Und im Verlauf von da aus hat sich dann ein bisschen weiter geschafft bei Dark Codes und relativ viel gemacht. Und wir waren eigentlich auch relativ bekannt, bald voll an der deutschsprachigen Szene, weil wir eben auch, wir hatten wirklich Tonnen Tutorials, also das Forum war wirklich groß. Und wir hatten noch eben den ersten alternativen Viren-Scanner, also wie Virus Total, eben an einer, so war wohl eine gecrackte Version für Privatleute. Und von der VX10 habe ich wirklich viel gelernt, auch was Programmation anbelangt, welche verschiedene Probleme angehst, welche das löst. An der VX10 muss ich noch wissen, da gehen. Das ist nicht so wie ein normales Forum, du gehst echt da pro, du gehst immer ein E-Sign produziert, das heißt, da hörst du dann alle Apps, wo du kommst, drauf frei, wo dann wirklich der Code an den Tutorials eigentlich gesammelt gehen und dann an der Form E-Sign rangepresst gehen, das E-Sign, das ist entweder ein Datei, so ein bisschen wie eine Demo-Datei, das kann aber auch ganz normal eine Website sein, die so abgemacht ist. Das kann aber auch eine ganz normale Textdatei sein, so wie wir sie zum Beispiel von Lulzsec zum Beispiel kennen, die so TXT-Datei geshared tun. Das ist eben da. Und dann so, mit von der VX10, wo ich da so drauf war, da sind ich dann auch an den Syndicate gekommen und den Syndicate Hackerspace, dem uns nach zu stoßen. Da hat mich dann noch einen anderen Kollege hingeschlägt, mit dem ich auch schon zu School of Hack-Zeiten aktiv war. Natürlich habe ich auch mehr Kontakte gemacht mit anderen Lützburgischen Hacker, wenn das dann mal so darf so. Was auch schon schwierig ist, weil demnächst war es so, du kannst dich recht Hacker nennen, wenn den anderen unerkannten Hacker durch Hacker genannt hat. Da, wie gesagt, du hörst halt immer ein bisschen, ich kann das präsentieren, du hast halt immer ein bisschen weise, was du kannst, den Skills, so ein bisschen, ne. Es war zurück zu Straßen, Syndicate Hackerspace, das war relativ interessant, weil du viel unterschiedliche Personagen zusammengekommen sind, so haben wir so, die ganz andere Background hatten, wie ich zum Beispiel, die auch ganz andere Sachen geschafft haben. Du hättest noch relativ viel gelernt, weil du hattest so viele Leute dabei, die wirklich einen Drop hatten an verschiedenen Teilgebieten, Lomo, nicht nur Informatik, sondern auch Physik, Chemie und höchst noch nicht gesehen. Was ganz interessant war, mir ist aber trotzdem gemerkt, so dass den Hackerspace immer nicht so, wie soll ich sagen, ich will ja nicht so ganz dat gehen hört, weil ich eigentlich so Gesicht tun, weil ich war trotzdem mal an all den 10 aktiv und du warst wirklich so, du musst liefern, du musst Skills weisen, dann das konnte ich nicht so wirklich. Das war halt mehr so ein labert Regroupement von Leuten, wo Skills eigentlich ein bisschen ihre Sache waren. Ne? Das heißt, wenn du gut nicht kommst, hörst du kurz eben nicht. Dann warst du aber trotzdem da und hast den Mathe getrunken oder so. Und dann habe ich über den CDRL kennengelernt, respektive ich hatte schon ein bisschen echter kennengelernt, mit CDRL war für mich damals immer schon so, okay, da das den Lützeburg Pendant zum CCC und am CCC, da sind eigentlich nur ein, so mal Brains, die Elite so ein bisschen. Ne? Das war immer so ein leicht elitärer Club für mich.
Ultra-Hackers.
Ja, ja, aber das war für mich immer so die Elite. Ne? Der Chaos Computer Club, ich hab's gesagt, hat aber das Gesetz. Und dann war das so. Und voilà, dann, ich weiß noch, damals hat den Trollchen, den hat mich dann drüber dran gezogen, weil ich eigentlich geäußert tun, dass ich das interessant fand. Und dann, voilà, dann sind ich eben an CDRL rangeklommen. Und seitdem auch nicht mehr losgekommen vom CDRL. Da habe ich auch relativ viel mitgemacht. Also von normalen Member zu diversen Posten, zum Netzwerk Operation Center. Und voilà, sind wir mal am Verwaltungsrat ja. dran.
Also du kannst dich sicher ganz gut mit den Paragraphen aus dem Manifest identifizieren. Ich meine, du hast dann wirklich schon deiner Jugend Day Discovery gemäht, so wie der Mentor es sieht.
Genau, genau. Also das war schon, ich muss auch so, das ist schon noch Haut nach der Lohne. Also Tacker-Ethik ist mir ganz wichtig, das ist im CDRL generell wichtig. Sie sind so auch ein Fan von all den Manifesten, die wir haben. Also die finde ich noch zum Beispiel also auf der Download-Base von der Hacker-Ethik, also die Art Aufsätze, die in CCC verfasst hat, zu der Krypto-Anarchist-Manifesto, das Cypherpunk-Manifesto, dann Donnerfähigkeitserklärung von den Hacker Guerilla Open Access Manifesto, voilà, also die zum Beispiel noch von Aaron Swartz geschrieben gehofft, ne? Voilà, also ich bin da relativ große Fan davon, und ich habe mich eigentlich auch da runter, und ich fand, wenn sich ein Hacker-Ethik hält, und ein Manifesto, dafür die relativ ganz gut, dafür verstehe ich auch so verschiedene Diskussionen am heutigen CCC nicht so ganz, wenn die Jungs so ein bisschen gegen die Art denken, ein Punkt, was weiß ich, Gender oder keine Ahnung. Also muss ich schon so, wenn ich nur auf einen Kongress geht vom CCC, ist das ein anderer Kongress wie für ein, keine Ahnung, muss man nicht weit gehen, für ein 5-4 oder so. Das ist schon ein ganz anderer. Also ist halt viel mehr, ja, wie soll das so ein, Leute, die nicht so ganz auf Technik aussehen, aber die sich trotzdem an dem Milieu wohlfühlen, weil sie eben akzeptiert gehen.
Ja, ich meine, ob das kommen wir gleich noch zu schwätzen. Christ, du bist vielleicht ein Paradebeispiel von einem nicht Techie, den am Club ist. Wie war deine Geschichte? Wie bist du an den CDRL gekommen, beziehungsweise an Techer-Szene?
Ja, ich habe mich damals immer für Netzpolitik interessiert. Also Demos ist schon lange hier. Und du sagen Freedom Not Fear Demo wir. Und die mich selber organisiert gehen. Und ich habe gedacht, okay, da klingt interessant. Und Demos war schon einmal politisch aktiv. Sind ich damals für eine Partei als Jungen Diener geschickt, gehen sollte mal gucken, für du zu helfen. Und dann sind ich für die erste Versammlung auf die Straße gekommen und dann habe ich die drei kennengelernt. Und ja, nachdem sind dann die erste Demo, die man ihn organisiert hat, dann merkt ihn, dass ihn aber, auch wenn ich politisch vielleicht nicht das erste Meinung ist, aber ihn sich immens fühlt, viel dann ihn sich gut versteht, gerade mit denen vom Chaos Computer Club. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, es gibt ein cooles Projekt geschafft, sind verschiedene Leute mit verschiedenen Wissen, die sich dort treffen, verschiedenen Alters. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, gehst du mal Member. Und du warst jahrelang aktive Member. Und dann irgendwann sind schon den Verwaltungsrat gewählt gehen, wo ich am Moment noch sind. Und das ist flott. Also das ist ein, etwas, was den Mensch an anderen Organisationen nicht hat, dass Schiedsrichter so akzeptiert wie das. Und das hört ihn normalerweise nicht, dass ihn sich mit so 15 verschiedene Leute trefft, wo 15 verschiedene Leute verschiedene Sachen sich wirklich immens rangeschafft tun und ihn einfach immer ein globales Ziel hat. Und das finde ich nicht mehr an einem Chaos Computer Club.
Ja, bei meiner Geschichte, ich schon als Kant oder als Klänger schon ganz viel mit Computern zu tun gehabt, mein Papp schon ganz früh in der Zeit, also und der Computer 10 drauf war, ich hatte schon von kleinen Mund einen Computer daheim. Und wo ich schon am Lycée war, da habe ich schon eh kennengelernt, der Jan, dem ich da mitgeholt und dem uns auch noch zur Straße an der Syndicate. Und das hat dann einfach so einen natürlichen Lauf geholt. Er war schon am Chaos Computer Club damals. Und da sind sie eben noch da rausgekommen. Und dann sind sie immer mehr da, wenn die Szene rausgekommen. Und ich war schon immer ein bisschen so in den sich gerne für Technik, Wissenschaften also interessiert hat. Und ich schon auch ein bisschen das Manifesto so im Kopf immer, wenn ich das lese. So. Ja, da kannst du dich rumgesehen, als du so als schon als Kant so was. Das vielleicht an seinen Zehn passt. Und auch, wie gesagt, den Mentor, den hat da einen ganz interessanten Paragraph geschrieben, den auch er noch der Hackerethik rümken, sozusagen. Und das ist der Paragraph von das Schiedere Welcomers. Und da lauscht mal ein bisschen daran.
We exist without skin color, without nationality, without religious bias, and you call us criminals.
Ich meine, das ist eh von den wichtigsten Paragraphen am Hacker-Manifesto, nur dem Jüderin soll den sich als Hacker bezeichnen soll leben. Wir haben den schon viel bisschen geschwärt. An unserem Club wird Jüderin akzeptiert, so wie das. Es gibt eine kleine Ausnahme, und zwar werden wir Leute nur, was sie machen und was sie sagen. Wie wichtig ist erst der Paragraph am Club?
Ja, schon wichtig. Ich meine, wir haben halt viel verschiedene, kennt ihr doch so komische Käuze bei uns, die aber alle, ob die eine oder andere weiß, ein Drop haben. Das ist du also, natürlich nicht von viel Teil, wenn ihr irgendwie schon so mit seinem zu viel Vierteil rackend wie, keine Ahnung, die in sich wohl nur drauf basiert, weil, keine Ahnung, Tautfärb zum Beispiel oder den ökonomischen Hintergrund oder was weiß ich eben, ne? Das heißt, wenn ihr da schon mal einfach seht, okay, dat, die können die bloß so ran, die will lehren oder die will wissen weitergehen, ist das cool, solange sich das dann eben auch bestätigt, ne? Weil wir hatten Leute auch schon Fälle, wo das sich eben nicht bestätigt wird, weil voilà, die dem Club nicht gut dienen. Und dann ist das halt auch blöd. Aber sonst gehen wir auch schon so in das Porto noch leben, dass man sich frei so akzeptieren wie das. Aber man muss halt auch damit rechnen, dass man eben auch noch der Hacker-Ethik von einem Manifesto und du hast es immer, genau, du gehst halt zwar nicht auf dein Äußeres, zum Beispiel, so reduziert und regime, mehr, du musst aber trotzdem aufliefern. Das heißt, du gehst halt darauf bewährt, was du musst, und weißt du das musst. Und, voilà, und ich meine, das tun einfach verschiedene Leute so ganz Infos oder einfach eine verschiedene Art und Weise für die, das Manifesto, die Ethik zu interpretieren. Aber voilà, wenn ihr ein bisschen so guckt, ist das ganz schon ziemlich leistungsbasierend, fand ich.
Also, den philosophischen Term dafür wäre ja eine Meritokratie. Der Club ist eben darüber abgebaut. Bei uns muss ich Leistung aufbringen. Das heißt aber nicht, dass wenn ich nicht kann, dass ich nicht kann an den Club kommen. Weil ich probiere ja auch immer, neue Leute ranzukriegen, an denen Sachen beizubringen. Solange der Willen da ist, da geht es. Und auch den Mentor hat dann den Paragraph dann eben das beschrieben von was du siehst, was du möchtest, und den bewerten wir. Und spielen den da mal ein bisschen an.
Yes, I'm a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and they think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you'll never forgive me for.
Und ich meine, das ist der meist zitierte Paragraph aus dem Hacker-Manifesto. Also ein Hacker kann ihn heutzutage dadurch definieren, ein bisschen, dass ein Lehrbegehren hat, dass er immer probiert, Sachen zu lehren. Wie gesagt, er bei unserem Club ist, wie weit helfen wir den Leuten oder holen wir die Leute in die Hand oder sollen sie einfach ein bisschen etwas allein machen oder ist es eine Mischung aus allem? Wie lief das bei euch auf?
Also bei unserem Verein ist halt die verschiedensten Momente. Das ist die eng, die sich wirklich ganz tiefe Sachen rausschaffen, andere, denen geht es durch, ein bisschen etwas davon zu wissen. Wir sind eben nur nicht da, für das du kannst, am Ende zu irgendeinem siehst, hey, ich hätte gerne das gemacht, machen wir das, wenn ich geliefert. Das ist nur nicht net die Idee an und net wofir mir stehen. Mir stehen dafür, dass probiere selber aus, das Problem da komm lernst und wird sicher irgendjemand da können helfen. Mehr du musst aber immer ab selber schon machen, weil sieht für mich da seine Freizeit sich meines zu treffen und seine eigene Projekte zu schaffen. Natürlich kollektiv was wichtig, mir auch den Einzelnen muss schon etwas bringen, für das das eben funktioniert. Dann am Moment, dass eben so, dass eben die engen Leute, die mehr um netzpolitischen D-Labs machen, die anderen machen mehr programmieren. Mir eben Leute von allem, mir noch Leute, die einfach nicht regelmäßig lernen kommen, weil sie Thema interessiert, für man da ist einfach ein bisschen über die gute Welt zu schwätzen, nicht nur über alles, was man sich Hacker und Nerds beschäftigen. Das ist, wir sind eigentlich ein Verein, wo es ein bisschen von allem muss, an den Einzelnen als wichtig, mir auch ein Kollektiv. Es können aber immer viel von denen zu viel aus, dass wir an einen großen Freundeskreis, dass mal kleine Streit ist, oder dass ihr sich mit dem Engen mal nicht so gut versteht, haben sie auch mal mir einen harten Ton. Mir ist es immer fein mit dem anderen, und das ist Mensch, bei uns eine von den wichtigsten Sachen, meint es auch, dass er aber nur zusammen ein Patchen trinkt oder irgendetwas zusammen mischt und dann hast du die Sache aus der Welt geschafft.
Genau, also ich meine gar nicht, das ist eine ganze Meinung vom Krill, ich meine von den Bussi Wille weist, für zu lehren und nicht gerade mit der Mentalität racken, da ich gehe da hin, weil keiner die Flick mit dem Computer verneigt, so ein Schlimmel einfach. Dann was de, bei uns falsch. Ich meine, das auch eh von den Gründen, für was vom CDRL kaum noch morgen beim Repair-Kaffee mitmachen, weil dann irgendwie so ein bisschen darüber rausgelaufen ist, dass die Leute hier Sachen brüchten und wir sollten sie da flicken und sie dürfen sie dann einfach sicher kommen, obwohl das halt auch nicht die Idee vom Repair-Kaffee war und auch nicht alles verstehst du mich von einem Repair-Kaffee. Und ich meine, so verstehe mich auch der Club. Jitfried muss halt ein bisschen etwas beibringen, muss seine Wille weisen und dann kriegt er noch gerne geholfen, wenn er das gerne hat. Das ist ein gutes Problem. Ich meine, dafür sind wir auch da, weil zur Summe kann auch relativ cool Projekte erreichen. Und voilà, also wir haben natürlich auch ein paar Einzelkämpfer, aber die stellen sich halt auch durch und die helfen dann trotzdem bei verschiedenen Projekten, was auch von dann nicht mehr Rat und Tat ist, oder süß der Rot, oder kein Tat, aber es gibt einfach geholfen. Aber bei mir ist es so, also normalerweise, ich werde einfach bis Leute auf mich durchkommen, weil ich, weil ich mich nicht immer so, ich will nicht so rapplatzen oder so, und hey, ich weiß, wie das fixt. Nee, ich werde lieber, dass die Leute dabei mich kommen und fragen, hey, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie Perl funktioniert oder so, wie das programmiert. Und dann sind ich halt normalerweise den einzigen da, wo den das da weiß. Also, es ist Perl-related. Und ja, voilà, das ist bei mir ist immer besser, zufrieden mich selber, weil ich das Seelen, dass ich direkt so ein heiliges Hilfen da dabei, außer ich gesehen, sind zwei linke Hände und die zwei linke Hände probiere gerade als den Proxon zu bedingen, dann sich manchmal intervenieren. Geil X, ne? Das ist schon interessant,
eins dürfen. Ich wollte gerade so, das klingt nur Erfahrung.
Ja, ja. Nee, voilà. Also ich meine, wie gesagt, wir beißen nicht. Wir sind, wenn ich so gucke, trotzdem noch relativ jung. Club jung, meine ich eigentlich auch mit dem Altersdurchschnitt. Wunderbar bis. Ich meine, du findest dich auch nicht für einen zurecht. Das Einzige, wo man sich auch muss auseinandersetzen als Eisen, hast du vielleicht speziellen Humor, den ich eben muss gerne haben. Voilà. Mir das gesagt, dann eben, wenn ich sich pur mal getroffen wird, ob das dann eben, ob das... ob das passt.
Naja, ich gebe da so, dass ich nun mal nach den letzten Ausspieler spiele vom Hacker-Manifesto, den Aufschluss vom Manifesto, und dann gehen wir hier noch, da noch, ob die Geschichte vom deutschen CCC auf dem CDRL an, weil die ist aber noch interessant und die weiß auch noch ein bisschen gut, wie ein Hacker funktioniert oder beziehungsweise wie ein Hacker denkt.
I'm a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual, but you can't stop us all. After all, we're all alike.
Das den Aufschlusssatz vom Dementor, dass man, dass es ein ganz groß 10 gibt. Und die ganz groß 10, die gibt es eben am CCC, am Chaos Computer Club. Den CCC, den Deutschen Chaos Computer Club, hat eine lange Geschichte an sich. Die hat 1981 angefangen. Und zwar mit der Tuvat.txt. Was war Tuvat.txt?
Mit dem, was 1981 hat der Vau Holland, die leider für ein Jahr schon gestorben ist, an einer Zeitungsannonce einen Aufruf gemacht, Leute, die so wie hin Computer Freak, wie in der Demos genannt wird, als sich soll treffen. Und da das Demos wird das stattfand, 81 zu Berlin, an der Kommune Ehent war das an der, von der Zeitung Taz. Und du hat eben eigentlich alles angefangen am Chaos Computer Club. Hanno, Jochen, mich spät, wie sie eigentlich den richtigen Verein draußen gegründet, mit 81 als sozusagen der Startdatum gewirscht.
Und wenn in den die tuvat.txt du mal liest, die ist auch verlinkt auf der Wikipage, wenn du da guckst, du siehst schon Themen abgegriffen, 1981, die haut zum Beispiel nach Wert tun. Ich lese mal ein kurz hier, dann das zum Schluss den den Abschnitt, also internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, wem gehören meine Daten, Copyright, Informations- und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer. Also ich meine, da war Holland auch ein Figur aus dem deutschen CCC, die ganz weit schon gedürt hat, demnächst an die Themen, die sind haut nach wichtig. Wenn ich sich ein bisschen so norisch nur gucke, was man Daten überlangt. Der Club hat sich gegründet, kurz darüber, und da war 1984, war den Jahrgang, ein sogenannter BTX-Hack. Was war der BTX-Hack? Für die Leute, die das noch nicht kennen, was BTX war.
Das war eigentlich so den legendärsten den Hack, kann ich bei allem so mal gedacht, der legendärsten Hack, den der Chaos Computer Club berühmt gemacht hat, wo eben zwei Stück vom CCC der Sparkasse aus Hamburg eben ziemlich viel Suchen aufgeluchst haben durch ein Sicherheitsproblem beim BTX-System. Und der BTX-System war so ein bisschen ein Vierläufer vom Bildschirmtext. Oder war Bildschirmtext, ne? BTX aus Bildschirmtext, genau. Voilà.
Vom Internet.
Genau, und du hat eben Spurkäse, also die Hamburger Spurkäse, hat du eben eine Seite, nennen wir es mal einfach, wo ich eben auch konnte Transaktionen machen und sich auf sein Konto anschauen und so. Und du gehst eben eine Sicherheitslücke und du gehst insgesamt, wert die Zunge, wo du schnurlesen, 100, ja, mehr wie 100.000 Deutsche Mark an länger Nürst, aufgeholt und darum zurück überwiesen, einfach nur für zu weisen, dass es möglich ist.
Und da meint das ja gerade, dass die Zomnis ja nur zurück überwiesen haben, als eine von den Eigenschaften von einem, zumindest von einem White-Attacker, aber auch von einem Grey-Attacker, dass es ihm nicht um einen personellen Gewinn geht, mehr eben just für die Sicherheitslücke abzuweisen. Und ich meine, auch da hat gewiesen, dass die den CCC eigentlich irgendwie gut sind, und das, also an der Dokumentation, die wir verlinkt haben, geht auch darüber geschwärt, dass da eben noch gewissen hat, dass er ganz, also die Hacker aus dem deutschen CCC ganz heiß stellt mittlerweile. Kurz darüber, also wäre es geschieht, was den deutschen Chaos Computer Club vielleicht auch ein bisschen gespleckt hat, und zwar war das 1987, also auch nicht drei Jahre oder noch, der sogenannte NASA-KGB-Hack. War das da geschieht?
Mal dem uns den NASA-Hack, du hatte verschiedene Hacker aus Deutschland, die befertigt sich Zugriff auf die Serveren von der NASA, von der ESA zu beschaffen. Und du ein paar Monate, Wochen du noch als eine Rakete von der NASA gestartet und der hast du noch aufgefallen. Und du siehst durch, sie hatten demnächst, wie sie sich da gehackt, vielleicht ist es mal Futti gemacht oder verändert, was nicht hat dürfen verändert gehen. Und dann ist aber rausgekommen, dass sie nicht durch Schuld waren und dass sie auch nicht verantwortlich sind für das, was geschieht ist.
Und zu der selben Zeit war auch der sogenannte KGB-Hack. Was war da geschieht?
Ja, der KGB-Hack war so ein bisschen das tragischste, oder eine von den tragischsten Evenementen. Das war den deutschen Hacker Hack Bazelin, das war der User, also der Pseudonym, in der Realität war das der Karl Koch, der wirklich begabten, jungen Hacker war, kann ich da nicht sagen. Und voilà, den war halt auch Anarchist und den hat aber trotzdem irgendwie auch Suche gebraucht, respektive den aus einem Milieu abgewusst, wo eben auch aber Leute Suche gebraucht haben. Und hin sich da so ein bisschen auch instrumentalisieren gelassen und er konnte aber dann auch gleichzeitig so sein Wissen testen und eben auch hacken, ne? Wofür er eigentlich auch quasi geliefert hat. Und dann schlussendlich hat er eben für den KGB westlich Systeme gehackt, also Fubis und der KGB hat dann immer bezahlt, falls irgendwelche Informationen dabei waren, die interessant waren. Und das ist halt relativ traurig ausgegangen, weil dann ist immer mehr an Drogen rangefallen. Und weil er das Ganze hat sich dann immer so rumgeschaukelt, dass sie noch erwischt geworden, dass er ganz abgeflogen ist, dass sie für die KGB gehackt haben. Und schlussendlich geworden, den 1. Juni 1989 dort an einem Busch abfand. Und da ging es relativ viel Theorien darüber, weil eben auch viele Leute meinen, dass sie das wirklich das ein Umbruch gauf. Offiziell heißt das Todesursache für Selbstverbrennung, wo aber viele Leute auch die hin besser kann tun oder vom, ja, doch, die hin einfach besser kann tun, so, und dass das nicht kann sein. Und voilà, das war halt auch schon so ein bisschen ein Koryphäe auf seinem Gebiet, also den hat schon wirklich ein Trupp, weil der Problem ist halt, voilà, Drogen, Drogen und Vermischung mit Geheimdienste, also östliche Geheimdienste, das hat nie ein etwas wert, gut bei Nepas, und dann waren halt relativ sehr auch aus einem kriminellen Milieu gelandet. Voilà, was wirklich schön ist, weil es war ein immens begabten Hacker.
Und das hat auch gerade den deutschen CCC ein bisschen gespickt, also wo der ein bisschen abgeflogen ist, also in dem Sinn, wie kann ich nur noch dem Club vertrauen und so, wie schafft für den KGB, wie schafft nicht für den KGB, und du hast, wie gesagt, der Club hast gespielt und du hast nur nicht zu Berlin mehr weitergegangen wie zu Hamburg. Dann hast du ganz lang nicht komm vom deutschen CCC.
Ich wollte noch kurz absuchen, ja. Was vielleicht interessanter war, muss ich sagen, dass auch die Zeit, das war ja um 88, 89, du ganz viele Leute auch allein schon kritisch gegenüber vom CCC waren, weil Leute gesagt haben, ja, von Computer bis kommen, all die Technik, die Informatik, das wird so ein Überwachungsstaat gehen, das wird negativ können benutzt gehen. Und da waren schon viele Leute, die sagten, oh nee, wie können die Stimme da beschäftigen, wir brauchen das alles nicht.
Das ist auch an dem Jahr. Man 5G.
Ja.
Und muss ich auch sagen, dass damals in der Nacht auf Frankreich der Chaos Computer Club gegründet wurde. Und dann hat nur 93 Jahre sozusagen zugemacht, weil ihn raus und hat, dass den französischen Geheimdienst, den er in Schüss gegründet hat, für rauszufinden, was Tacker auf Frankreich so machen und treiben. Das hat mir Gott sei Dank hier am Land nicht, ne?
Nee.
Wie weiß?
Wir sind nicht so richtig. Es gibt die Enger, die anderen.
Ja.
Ne, du weißt schon, ne? Das ist dann das.
Da gibt doch eine kleine Historie, vielleicht dazu ein Kerl. Dann, ja, beim Deutschen um KGB, wie gesagt, sie sind sich ein bisschen abgespielt, da war da lange Zeit nicht gekommen. Und sie sind aber 2006 sind sie in die Medien gekommen mit dem sogenannten Nederpack. Den hat pro Welle geschlagen. Was hast du gelacht? Was hast du geschickt?
Ich wollte jetzt noch kurz absuchen. Was ich noch muss sagen, was auch dem CCC noch viel geholfen hat, dass eben die Mauer abgegangen ist. Und das auch an der Demo der DDR, aber auch ganz viele Leute waren, die sich immens für das Thema interessiert haben, auch wenn sie Demos noch nicht so auf demselben Stand waren wie am normalen Deutschland. Und ja, das hat mein Schien noch einfach geholfen, viele Leute zu kriegen, die interessiert waren und die einfach noch probiert haben, alles so um Laufen zu halten. Aber den Hack von dem Silo Schwartes war eben, dass den deutschen Chaos Computer Club zusammen mit einer holländischen Stiftung gegen die Wahlcomputeren demonstriert hat, das war Dezember damals, weil ihn herausgefunden hat, dass die Firma, die Wahlcomputer gebaut hat, dass die Wahlcomputer nicht sicher wären, natürlich konnten sie manipulieren. Und du siehst auch, zwei Jahre danach zum Beispiel an Hesse war das, ob Gericht gegangen, dass die Computer nicht sollen benutzt gehen für Wahlen. Du sie aber müssen an der Appell gehen und du hast aber nur entschieden gehen, dass sie so Wahlcomputer nicht mehr benutzt. Das war eigentlich für sie so am neuen Jahrhundert wirklich ein großer Erfolg. Also diese Stimme hat auch immens viel Leute erreicht. Und seitdem mir gesehen, noch seit den Jahren, ob all die Events, wo der Chaos Computer Club Deutschland eben organisiert, kommen so viele Leute, dass ihn schon muss, wenn ihn sich am Dezember im Chaos Communication Kongress trifft, schon muss so sehr wie möglich gucken, ein Ticket hinzukriegen, weil Leute aus Amerika drinnen wollen kommen, Leute aus Asien, wir rennen da hin, Leute, Holländer rennen da hin, Belsch, Franzosen, das ist einfach ein immens groß ASBL gehen, von der ich am Ausland mehr höher, die Belo wie hier im Land, wenn hier im Land her den oft von uns, außer den Deutschen Chaos Computer Club, wo du irgendein ein Sicherheitsleck oder so rausfand. Ja.
Ja, also da hängt es ganz interessant, wie sehr das geht. Weil, da gibt es ein ganz interessantes Video dazu, wo sie das weisen, dass sie sich dann zu drei Mann, sie machen den Wahlcomputer sehr oben, und da gehen da zwei Chippen ausgetauscht und zack, und die manipuliert. Und das ist nicht direkt nutzweisen am Computer selber, dass sie das manipuliert wird, also möchte ich die Software eben oben und guckt, was da auf dem Chip drauf ist. Nur dem Netherpack, die Welle geschlündet aus 2008, den nächsten größten Hack kommt, und zwar den sogenannten Fingeraufdruck-Hack. Was hat den deutschen Chaos Computer Club mit dem Hack bewiesen?
Wie einfach es ist, einen Fingeraufdruck zu kopieren. Und demnach war das relativ populär, weil sie hatten den vom Innenminister, den Wolfgang Schäuble, dem sein Fingeraufdruck eben auf einem Glas anscheinend kopiert, so ein Schlummel. Und dann eben an ihrer Zeitung, die der Chaos Computer Club immer rausbringt, dran gesagt. Und dort hat relativ hohe Schwellen an Deutschland geschlagen, weil er eben den E-Pass gegangen aus dem Holz.
Mhm. Der Fingeraufdruck-Hack, den war so einfach. Wie hat das ein bisschen funktioniert, kann ich von euch ein bisschen technisch erklären.
Also, soweit ich weiß, hatten sie das Wasserglas, was eine Scheibe durchstohlen hat, haben sie mitgeholt. Und da war wirklich, dass dem sein Fanger, bis sie fertig waren, hat den Fangaufdruck schon gesehen. Und ich meine, da haben sie einfach mal Tesa, also mit Tesa, mit Scotch oder so, haben sie dann den, kopiert, ne, drüber gemacht. Und dann haben sie, ich meine, das war so, dass sie den dann einfach angescannt tun und das pro Mal, sodass das ein bisschen große Schicht gab. Und ich meine, das war dem auch schon bald ausreichend. Dann kommen noch Sachen, dass sie das noch mit Wurst gemacht haben und heute das muss ich auch irgendwie in der Hütze mal dran kriegen.
Ja, also den hast du studentisch gescannt gehen und dann bist du nobärbisch gehen und dann rausgedruckt gehen und dann hast du einen kleinen Masshandel gemacht gehen. Also konnte in ganz viel Biometrie-System schon umgehen. Der Fingeraufdruck-Scan hat wahrscheinlich schon so groß Welle geschlagen, dass auch hier Lützburg etwas geschieht ist. Und zwar also auch den CDRL 2008 gegründet ging.
Genau, den 23. Mai.
Ja, den 23. Mai 2018 mehr gegründet ging.
23.
Ja, dann aufpassen. Wie hat den Lützburgischen CCC dann angefangen? Wo hat den Lützburgischen CCC sich da getroffen?
Friesen Leute, die nicht mehr gegründet haben, das ist ein bisschen schuld, dass kein von denen noch hier ist. Aber so wie ich mal weiß, am Anfang haben sie sich immer einen Kaffee getroffen. Und dann irgendwann sind sie ja auch auf die Straße geplündert, an den Hackerspace vom Syndikat. Und dann, wie das eben 2015 konnte man dann den Schlüssel für unseren eigenen Hackerspace, wenn wir uns, ich meine, 2 Jahre für drinnen, ne?
Mhm.
Sind wir eben, haben wir also eben dezidiert gehen mit den anderen, dass sie sich gäbe, trennen, dass sie in Räumlichkeiten nicht mehr gäbe, zusammen nutzen. Da waren wir 2 Jahre sozusagen ohne Räumlichkeiten, da sind wir bei weder am Norden oder am Süden bei Membre getroffen oder mussten. Und dann hat man eben Chance, dass die Stadt der Gemeinde aus dem Mond für 2 Reime zu kriegen akzeptiert hat. Seit dem 11. Juni 2015 haben wir in den Hackerspace 2 Reime am der Victor Hugo Hall oben im 2. Stock, wo wir es eben allmählich gesehen haben. Und jede Freundin, die eben bei uns Membre ist, die kann auch froh für Batch zu kriegen und ich kann dann morgens um 3 Uhr durchgehen und dann irgendwas am Computer klimpern oder ob es um eine Wauer durchgehen und einen Film gucken oder schießen nicht was machen.
Mhm. Also gegründet hat sich ein C3 nicht ganz weit von der Chaosstufe, und zwar am Seppel, am Kaffee Seppel. Also du hast schon ganz recht am Kaffee. Ja, und dann die ganze Geschichte nur, die ist bekannt. Der C3 hat aber auch ein vielleicht ein bisschen wie bekannt Geschichte, hat er sich mehr auch vielleicht auch nicht direkt Hex, so wie die deutschen CCC hat, aber wir sind aber auch schon ein bisschen an Erscheinung getreten an der Presse. Und da gibt es ein großes Ding, wo man ganz viel Presse hat, das war etwas mit Videokamera. Was haben wir da gemäht?
Ja, die Videokamera, das war ein Event, wo man heißt die Straße rumfahren und ich kann mich da gut daran erinnern, weil es in den Zeitpunkt noch an Show gegangen, mein ich? Oder habe ich Schuss geschafft? Nee, wie die Fahrt hat mein Kerl 2000? Was hast du gesagt?
Oh, das müsste zwischen 2011 und 2012 sein, ne? Hab's an dem Sinn.
Na, dann habe ich geschafft, dann ja. Habe ich geschafft. Genau. Weißt du was, ich kann mich noch daran erinnern, es sind du hier lang vor Moyes, und du hast mal eine Pressekonferenz, wo man sich frei angelöhnt hat, wo die Journalisten schon mal gesagt haben, dass das halt relativ cool ist, weil das so, ja, nicht so ganz leger war, ne? Sagen wir mal so. Und was haben wir gewissen eigentlich? Aber wenn man so retrospektiv denkt, dann denkt sie, okay, das war nur nicht krasses, aber trotzdem muss ich die Leute darauf hinweisen. Ich habe schon mal sogenannte Google Docs benutzt, das heißt Google die bestimmten Begriffe, und mit denen bestimmten Begriffen, also eben ob Webcams kommen, die überall über den Globus verstreut waren. Also du hast den Webcams von einem Restaurant, von einer Küche, du hast den einfach auch an einem Stufer gesehen, du waren sogar von einem Schlafzimmer da, ich weiß, dass man an irgendeinem Yachthafen hat man da, wo man sie konnte kontrollieren.
Toronto war das.
Genau. Und das war schon relativ cool, weil das war wirklich ganz, ganz einfach. Da haben wir mal kein Passwörter müssen angehen oder so, das war alles, eigentlich hat Google dann das schon zur Verfügung gestellt, weil er halt die Suchbegriffe erkannt hat. Aber wir haben halt darüber aufmerksam gemäht, weil auch gerade zu dem Zeitpunkt hier im Land eben auch immer mehr Leute angefangen haben, sich Webcams hinzupuchen, weil sie Demos oder noch immer Sicherheitskamera genannt haben. Wir wollten halt ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass das ganz ziemlich unsicher ist. Und da haben wir auch relativ viel Erfolg, weil, ja, es ist auch viel, wir hatten relativ viel Feedback gekriegt, also relativ gute Feedback, von den Medien, auch von den Leuten bei uns. Und ich meine, das war auch ein von denen, paar Kehren, wo wir eben auch an all den Medien eigentlich präsent waren. Also, ich meine, da sind wirklich viel Leute, viel Medien, viel Presse, futzieren, so schon mal vor bei uns kommen, für dann eben auch uns lauschen, was wir dazu sagen.
Ob der Beitrag hin hat man ein Projekt lanciert, den sich dem uns Big Brother genannt hat. Was wollte man da weisen? Also, du hast ja schon mal die Webcams, wir haben nach wenn ich mich gut erinnere, so ein Quad irgendwie gemäht.
Genau, das war die Website bigbrother.lu. Das war eigentlich ein Map, also ein Kart, wo ein Kamera andrückt, also die Überwachungskamera. Das war eigentlich auch interaktiv, das heißt, da konnte Leute mitmachen, das war nicht nur für den Club, mir sieht vorhin, hat dann, wenn er so durch den Lützebüsch getrüppelt ist, dann hat eine Kamera gesehen, da konnte man gucken, da konnten die bei uns eben andere lassen, ne? Und du hast halt verschiedene Möglichkeiten, für zu sagen, okay, da tun das eine Domkamera, da tisch die kann 360 Grad filmen, da ist eigentlich von 180 Grad, wie ist der Winkel, also, das war eine Pushspielerei, mir eigentlich primär aus dem Gang, einfach nur für abzuweisen, wie viel Kamera du schon da sind, auf wie viel Kamera, weil, zum Beispiel auch ein Wort Publikum oder alles, was so öffentliche Raum was, filmt. Und der hat auch ein paar flotte Erlebnisse gehabt, weil auch viele Kameras angedroht sind, die bei der CNPD gut nicht gemeldet waren. Und hat auch die CNPD ein bisschen Arbeit zu machen, weil da sind, meines Wissens nur sind da ein paar, da mal Planten und CNPD gegangen, die sich dem dann angeholt hat. Voilà.
Das war eh von den großen Presse-Dinger. Wenn ich gerade mehr an der Presse-Wiki gucken, hat man sogar Big Brother 4 in dem Beitrag, wo du drüber geschaut hast, mit den Webcams, dem von den Webcams, das ist richtig spät gekommen. Eh oder no? Quasi. Ja, du hast bei so. Manchmal ist das ganze Historie auch nicht so fest am Kopf verankert, wie ihn das manchmal merkt. Wir hatten auch ein anderes großes Projekt, den sich über Jahre gezogen hat, und den Christ hat schon viel darüber gesprochen, so als sie zum Beispiel in den Club kommen. Das war die sogenannten Freedom Not 4. Was war Freedom Not 4? Geht es Freedom Not 4 nach oder geht es nach an den Cap, sagen wir mal so? Was wollte man mit Freedom Not 4 machen?
Eigentlich war als Freedom Not 4, ob es nach außen sein, ein gut Freund, ich sage nicht genau. Demons war eben so Freedom Not 4 dann verschiedenste Länder auf der ganzen Welt. Meistens am September, wo den, wenn man fast ein Datum immer samstes, da sind dann auf die Straße gegangen, protestieren, gegen Männer, Überwachung, für Datenschutz und so weiter. Und wir haben so verschiedene SPLen an Parteien, Jugendparteien, die sich zusammengetroffen, die ein Bündnis geschlossen haben, dann wird eben die Demo organisiert. Das hat Demo zu machen, weil auch noch bei den EU-Wahlen mengen ist, oder was bei den Nationalwahlen, ich weiß nicht mehr, Table Runden organisiert um das Thema. Wir haben auch so heuerns du Table Runden organisiert. Und irgendwann aber ein Kehr, du hast das ein bisschen zerbrickelt und schaut das an, schießt noch an Twitter, an Facebook-Seite, wo noch regelmäßig verschiedene Leute, die nicht an Parteien sind und nicht unbedingt bei uns Member sind, du noch ganz interessante Beiträge stehlen.
Genau, also ich muss so Freedom Not 4 war auch wahrscheinlich mit einem von denen am besten organisiertesten Demonstrationen. Einfach damit noch aus dem Grund, weil wir so per Jahr im Stück gemacht haben, wirklich regelmäßig, aber eigentlich auch mal all dem auch gelehrt haben. Also, ich kann mich noch einen ziemlich coolen Abend erinnern, Hackerspace, wo das wirklich geplant geht, vom auch mal, generell konfrontiert geht, mit der Dingens, wie melden eine Demo an? Wie geht das mit den Flicken? Wie weht der, wie gehen? Wir heißt von, dass ich ein Megafon extra muss ummelden. Das sind so Sachen, da lehrt sich eben noch ein bisschen mehr, dann löse sie mir noch da rangewusst, dass Freedom Not 4 eigentlich ziemlich gut. Und von daher hat es einfach Demonstration war, wo wir dann auch bei einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, das ist nicht so, dass sie als Erlaubnis gehen, wir informieren sie eigentlich sonst noch darüber, dass wir da demonstrieren gehen und sie müssen da eins gehen. Also sie an dem Fall Staat.
Ja, da kann ich mich an eine interessante Szene erinnern, da, wo demnächst war der Büttel als Premierminister nach Bürgermeister von der Stadt. Dann hört in dem Moment so einfach am Telefon und so. Also Demo organisieren, da lehrt die ganz viel und da können die mit ganz vielen Leuten Kontakt, die ein bisschen an der Politik etwas zu dienen. Wenn ich schon noch ein bisschen auf die Presse gucken, da war 2018 ganz interessant, wenn man da ein paar Presseartikel nicht sehen, und das waren die sogenannten Schamba-Leaks. Was da geschieht hier im Land?
Demolz, das war im März, ich hatte den 100,7 eben darum aufmerksam gemacht, dass von den Internetseite von der Schamba aus, dass von denen da einfach verschiedene Weblinken editiert, dass sie so Zugriff auf Dokumente kriegt, wo eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedurcht waren. Und du siehst auch, manchmal war ein Plan gemacht bei der Police, bis sie gehen den 100,7, die ist aber nur, soweit ich weiß, zurückgezogen oder du hast nicht weiter in den Park gegangen. Und du hast mir eben gesagt, es kann nicht sein, dass den 100,7 nur durch Kopf gemacht hat, weil die sich um die Infrastruktur von der Schamba kümmern, so einen Dummheitsfehler da machen. Und das hat uns eben dem und so von den Tango-Hack erinnert. Wo ich noch einfach durch andere von Wattlings und Donne von Knie gekommen war.
Ja, aber auch die ganze Schamba-Leaks-Affäre, die erinnert mich schon eine Affäre, die per Jahr für drin geschieht ist, und zwar die sogenannte Medico-Leak-Affäre, wo wir auch als CDRL Pressekommunikation rausgehen haben, und zwar mit dem schönen Titel Don't Shoot the Messenger. Was für aber Medico-Leak geschieht und für was stellen wir uns 100 die Leute, da mal die geschützt gehen.
Nein, das war eigentlich ein Zucht, so mal Whistleblower, den einfach gewissen hat. Also, du war, das darum gegangen, dass ein Username und ein Passwort beim Posit war, bei einem Sportdoktor. an voilà, dat heißt, dat war halt der Medico an den hat sich dann ein Foto davon gemacht, die eine Person und hat dann eben von daheim aus probiert, weil darauf zu connectieren. Das heißt, den hat dann auch Website gekannt und den hast du mal da auch ob die internen Medico-Mediziner-Datenbank da drauf kommt. Das heißt, du war nicht extra gesichert, das heißt, du konntest vom Internet aus darauf zugreifen. Du hättest weder VPN gebraucht oder so sind wie ein weiter, ein Two-Factor-Authentication oder so. Das hättest dir muss alles nicht gehen, und den hat eben öffentlich gemacht. Und voilà, dann hat der Staat halt auch so ein bisschen, also verfuhr, okay, wir schießen einfach den, den die schlechte Nachricht überbringt. Und das geht definitiv nicht, dass meine Whistleblower gehören geschützt und nicht ungeklaut. Voilà. Und da hat sich ein C3L eben auch dazu bekannt. Also nicht zu dem Hack, mehr eben, wenn der Whistleblower unterstützt.
Was auch ganz interessant war an dem Gerichtsverfahren, dass es so weit gegangen ist, dass sie darüber diskutiert haben, ob Foto von Apps machen schon als Klaue kann definiert gehen.
Genau.
Das, also wenn ich das mal überlege, also als wirklich ein Foto machen Klauen oder nicht, weil also wenn nicht das, dann darf aber kein mehr Mona Lisa fotografieren am Louvre, darf kein mehr den Eiffelturm fotografieren und also weiter so fort.
Ja, das Foto sich auch durch Boxen, ne? Das Panorama-Recht.
Ja,
dat.
Ja.
Also, ja, aber das sind halt richtungsweisend Urteile, die du gefällt gehen. Ne? Man muss eben, zumindest in einem kleinen Land wie Lützburg, muss da wirklich ein Gericht kommen, damit die sich da mal da befassen, was sieht Gesetzgebung da dazu, oder hast du wirklich ein Verbrecher geschützt, ja oder nee, aber ja, wie graf war das, oder hast du überhaupt die richtige Art und Weise, wie du mal da umzugehen. Voilà.
Und dann geht es weiter, 2019, du hattest mal zwei große Aschlo-Bomben, was Norisch nur belangt, einke Save Your Internet und einke die sogenannte Fischi Central. Was war schon mit Save Your Internet, die Leute, die vielleicht nicht mehr am Kopf und auch von Trich Jahr hier aus?
Das ist eigentlich im Copyright-Reform gegangen, wo man mit anderen ASBLener Parteien zu Lützburg eben protestiert tun, weil man kein Upload-Filter wollten. Und dann auch an anderen europäischen Städten zu Brüssel zum Beispiel so demonstriert gehen, dass das leider nur durchgewunken ging natürlich. Obwohl den Chaos Computer Club, nicht nur den Lützburg Chaos Computer Club, sondern auch den Deutschen, eine andere Idee hat, wie ihr könnt dafür sorgen, dass Schiedsverein den etwas erstellt, kreiert, finanziell aber eine Entschädigung kriegt, an der man die belieben kann. Und der Fisch ist zentral eben, war das, wie die ganz, sag mal, der geheime Datenbank von der Police wieder rauskommen, als du hast, mit einem Mann von uns, den auf Code aus der Summe gesagt, dann eben ein Internet-Site kreiert, wo ihr könnt sein Donnen angehen, wo ihr wohnt, die Adresse, also wo ihr wohnt, die E-Mails-Adresse. Und dadurch haben wir dann automatisch aus einer E-Mail erstellt gehen, wo ein juristischen Text steht, dass ihn eben gerne wählt wissen, was an seinem persönlichen Police-Dossier steht. Und das konnte ich dann per Brief oder per E-Mail und Police schicken. Was ein bisschen krass war, dass er nur das Police hat noch gesagt, ja, dauert bis zu 6 Monate, bis er eine Antwort kriegt über den Mond. Wir sind am 21. Jahrhundert, da muss ich mehr Leute erstellen. Kann nicht sein, dass wenn sie so ein Aufruhr muss, dass es dann heißt, ja, du warte mal ein halbes Jahr beantworten. Das war früher gut, wir lösen aber 2020. Kann nicht sein, dass an Zeiten, wo GDPR geht, dass so der Staat sogar noch umschlafen ist. Ja, wir bauen das eben.
Ja. Nee, zu dem Save Your Privacy, also die Save Your Internet, das war ja zwei Kampagnen, die eigentlich parallel gelaufen sind, die eigentlich auch dasselbe wollten, muss ich auch noch dazu sagen, dass so mal als durch der ASBL, die fünf von denen, die da bei der E3 aktiv sind, auf der Europäischen Union relativ viel gelobbyt und da sind noch viele Stunden drauf gegangen, für Texte zu schreiben, Texte zu übersetzen, weil muss ich wissen, dass wir eben auch Lützburg Texte zur Verfügung gestellt haben. Auch die Medien und Interessierten, die das mir weiter verbreiten. Und dass wir auch wirklich aktiv Briefe an E-Mail geschrieben haben und die zuständige EU-Ministerin und Außenministerin hier am Land, wo wir auch Ablöschungen gemacht haben, wie eine Partei, respektive ein Member von der Partei, Silo Pro oder Contra, die Copyright-Reform da. Das war eigentlich schon ein langen Kampf mit vielen, so man mal Verbündeten, wo wir eben auch auf die Straße gegangen sind. Und voilà, das war, du stehst relativ viel Arbeit da, die vielleicht lohnt nicht mehr so direkt gesagt, aber ich kann mich noch so viele Stunden erinnern, die ich am Computer so zu eben Texte zu korrigieren, zu übersetzen, zu verschicken, ein bisschen Lobbyarbeit gemacht und mich mit der E3 zusammengesetzt zu an Arbeitsgruppen und voilà, das heißt, du warst schon ziemlich viel Herzblut auch rangeflossen und voilà, das dürfen wir eben auch nicht vergessen, auch vom ich lohne nicht mehr so viel darüber gehört, mit du hast relativ viel Erbicht an Herzbetrag geflossen. Das selbe ich doch mit dem Fichier Central. Wie der Chris richtig gesagt hat, man halt die Website lanciert, eigentlich an doppelter Hinsicht, die erste Version, die Donnie, die du gehen hört, der das dann in ein Skript und aus dem Server gelegt gehen, wo wir natürlich nicht auslesen, mehr, voilà, sind halt verschiedene Leute, die dann, das bemängelt tun, dass das aber noch in unseren Server selber geht, so dass man dann eine zweite Version rausbricht tun, die mit JavaScript funktioniert, wo dann eben gut nicht mehr unseren Server drucken, wo wir wirklich schnippen, die Website zur Verfügung stellen und dann bei ihr steht, RMA-Programm abgeht mit dem fertigen Template, voilà, das ist auch ein Projekt, der relativ gut gekommen ist, weil ich weiß, dass das viele Leute benutzt haben, auch wenn man keine genähte Zöllen da können geben, wenn man kein Logging machen, weiß ich aber vom allgemeinen Feedback, dass das viele Leute benutzt haben und auch relativ viele Leute kannten haben, auch wenn die Website los selber nicht allzu viel an den Medien präsent war, außer ich meine, ob da Vox oder im Land oder so.
RTL hat es eine Woche verlinkt.
Ah ja, okay. Aber ich weiß halt, wie gesagt, auch bei politischen Parteien, dass du eben auch viel Leute unsere Site benutzt tun. Und das fand ich auch ganz cool. Das Site geht doch noch immer, kann noch immer sein Dossier aufrufen. Das hat so, wie den Chris sieht, mittlerweile sind es 6 Monate oder bis zu 6 Monate Werdezeit.
Also ich meine, die letzte...
Oder noch mehr.
Ja, also ich meine, bei uns ein hat nein Google gefragt, für einfach ein Update zu kriegen, weil das ist ja immer manchmal interessant, bei Südonien zu gucken, Enkel zu kriegen oder nein, Enkel, und ich meine, mittlerweile sind sie bei 1 Million oder so, also. Hui!
Auch interessant, weil beim Fischi Central, dass er nun nicht so an die Medien kommt, dass verschiedene Leute da Sachen an ihrem Police-Dossier stehen, die komplett falsch wären, die dann nun müssen bei der Police reklamieren, weil da keinen Sinn, dass er Sachen dran stehen, die gar nicht so stimmen. Dann stellt sie sich zwei Fragen, ne? Als du frei alles auf der Hand geschrieben gehst, dann. Du musst nur den XY dann alles sicher gehen und das darum umschreiben oder werden du schief.
Ja. Aber was die Projekte oder die Pressenorischen von uns auch immer weisen, ist, dass wir immer mit einer Ethik daran draufführen. Und ich wollte du bist, ob die Hacker, ob die richtige Hacker-Ethik so und die dann auch vom deutschen CCC verfasst gehen. Und da gehen ein paar Punkte. E-Punkt hat man schon vier drin, und zwar, dass so die Leute nur bewerten, was sie so und was sie machen, nicht nur dem, weil. Also nicht bewerten, wie sie ausgehen oder wegen Religion zu holen. Auch hier haben wir eine Ausspielerin, und zwar von Frank Rieger, einem von denen, vom deutschen CCC, der Pressesprecher ist. Und den hat eigentlich einen Vortrag über Hacker-Ethik gemacht. Und da haben wir die Sache rausgegangen. Da kommen wir dann zum höchsten Punkt von der Hacker-Ethik. Da spielen wir das an und da können wir ein bisschen erklären, was das bedeuten soll.
Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie die Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein.
Was hält er von dem Punkt?
Aus dem mehr richtig.
Sollte nicht so sein wie in Nordkorea, wo just verschiedene Leute Aktien zu gewissen Sachen haben. Mehr Korea sollen können.
Nordkorea ist best Korea, ne? Was soll das tun?
Ja. Nee, ich wollte das auch nicht. Aber das ist ein immens wichtiger Grundsatz. Und ganz viele Länder, nicht nur Nordkorea, aber auch andere Länder wie China, die Leute seitdem nur einen Zugang zum Computer, aber du kannst halt schließlich auf die Staatsmedien. an alles, was du da hast, das ist ja nie gewiesen.
Und ganz interessant, sind die nächsten zwei Punkte, die an der Hacker-Ethik stehen.
Alle Informationen müssen frei sein. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.
Was? Also, weil das ist ja ganz oft das Problem, dass, wenn ihr seht, Informationen müssen frei sein, dass ihr auch davon ausgeht, ja, dann auch die privaten. Aber Hacker-Ethik sieht ja ganz klar, dass das nicht so sind. Wie gemerkt man da mit eben privaten Daten und öffentlichen Daten und Informationen müssen frei sein?
Naja, ich meine, so Informationen wie so wissenschaftliche Informationen, was viele Leute nicht wissen, dass da so ganz viel wissenschaftliche Texte kann ich gar nicht so angucken, ohne dass ich dafür irgendwie teure Abonnement muss bezahlen, respektive die dann irgendwie nach DRM geschützt sind und den da keine Copy davon kann machen. Da hat den R&S zum Beispiel relativ viel dagegen gekämpft, dann dass eben Leute auch zum Verhängnis gehen, weil das neben die Informationen, die wirklich für Weltbevölkerung, für die Menschen im Allgemeinen wichtig sind, dass die müssen frei sind. Und das für mich eigentlich ein bisschen Paradebeispiel. So Informationen müssen frei sein. Da fallen aber auch noch so andere Sachen drin, wie das Open Data Portal, was Lützburg dann auch losiert hat für ein paar Jahre. Für banale Sachen, zum Beispiel ein Open API, zum Beispiel für zu gucken, wie die Zig oder die Busse irgendwie frequentieren, für so Informationen zu haben. Das sind zum Beispiel Sachen, wo ich muss sagen, okay, die muss frei sein, respektive alles, was nicht wirklich streng privat ist, so wie Doktors, Patienten Dunien zum Beispiel, also, das sind höchst sensibel Dunien und die dürfen natürlich nicht frei sein, die dürfen sonst derjenige gesehen, den sie muss gesehen. Und da greift dann halt auch das Dingens eben, dass ich Privatdaten schützen eben muss. Voilà. Aber sonst müssten eigentlich alle Informationen, die ihn irgendwie Firo bringen, die gut sind für die Menschheit, oder für respektive Gruppe Gesellschaften sind, dass sie so Informationen, die müssen frei sein. Und die sollen nicht irgendwie hinter einer riesigen Paywall zum Beispiel stehen, wo verschiedene Leute sich da einfach nicht können leisten, für die Informationen zu kommen, so dass in Gefahr lebt, ein Zwei-Klasse-Gesellschaft zu kreieren. Und da das für mich eben, der Satz, alle Informationen müssen frei sein, den eben wichtig ist und wo den Satz auch greift.
An der Hacker-Ethik gibt dann noch einen ganz interessanten Punkt, den man muss vielleicht ein bisschen mehr erläutern noch.
Misstrauautoritäten fördern Dezentralisierung.
Was hat das zu bedeuten? Sind wir hier die Staatsgegner Nummer 1 oder was machen wir?
Nee, also ich erkläre mal den Anfang. Ich meine, muss ich einfach. Ich meine, natürlich auch all die Dokumente, die geleakt wurden durch den Snowden, Assange und durch den Manning, dass der Staat zwar auf der einen Seite immer auf ganz leifein und hellisch mischt, aber auf der anderen Seite hat aber nicht vorgesehen, dass die Autoritäten sind immer gut, aber ich meine, die Vergangenheit hat einem beibrucht, dass ihn immer muss der Staat an den Sachen, die er mischt, an denen nicht erzählt kriegt, muss er nachfragen, für eben wirklich zu sehen, was hinter der Fassade geschieht.
Mhm. Ich meine, den Paragraph oder den Punkt, den spiegelt ja auch ein bisschen als Politik wieder. Wie ist das als Politik? Gehören mehr einer Partei? Sind wir Textpiraten oder sind wir Linksradikaler? Wie sind wir als überhaupt?
Nee, also wir sind parteipolitisch neutral, natürlich wir gehören keiner gewissener Partei und egal wie ein Färf, egal wie ein Nun. Wir sind aber nicht politisch neutral, natürlich nur politische Meinungen, besonders beim Anmerk auf Netzpolitik, wo wir es eben noch rauskennen, wo wir ganz klar auch Forderungen stellen, die wir auch können stellen, weil wir eben beim Internet dass wir im Internet groß gesehen und dass wir vielleicht wahrscheinlich auch besser wissen, wie die überhaupt funktioniert. Und dass in den Leuten eben heute muss antrichteren, dass hier Förderungen, nur Blockaden, nur Filter, und hier und da, dass das Grundsatz eben mit Face trippelt. So, also im Internet war ja nie gedurcht für als Zensurapparat zu fungieren. Denn Internet war immer dafür gedurcht, für Informationen frei zirkulieren zu lassen, dafür von A für mit anderen Leuten zu kommunizieren, und zwar frei zu kommunizieren. Und voilà. Zurück zu der, auch zu der Politik. Ich will mal einfach so ein Misstrau Autoritäten, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, wie wir den C3L auch eine flache Hierarchie hört. Bei uns gibt es zwar die verschiedenen Posten und auch der Verwaltungsrat, die wir für den gespart haben. Das sind aber echt Posten, die müssen gesetzlich belöscht gehen. Das heißt, alle Moment eigentlich genauso viel zu kamellen wie den anderen auch. Das ist halt mehr der gesetzliche Kader, den uns wirklich zwingt, Verwaltungsrat zu haben, an einen Präsidentenposten, an einen Sekretärsposten und so weiter. Das ist nicht das, also wir definieren uns aber nur nicht wirklich durch die Posten. Klar, als zwar, dass so ein Präsidentenposten ein bisschen mehr Matze springt, weil ihn aber sieht, okay, Präsident muss sich aber mal Club ob sonst auskennen, mit trotzdem dem Präsident sein Wort oder dem Tresorier sein Wort, das nicht mehr wert, wie das wird von einem regulären Member. Da das so ein bisschen bei uns die flache Hierarchie und dafür passt das eigentlich auch mit der Hacker-Idee, wo man eben so misstraue Autoritäten fördere Dezentralisierung, passt das müssen wir einfach zu.
Passt aber auch an die Hierarchie dran.
Ja, ja, passt auch an die Hierarchie dran. Aber genau, also wenn ihr das so guckt, so ist Dezentralisierung als immer eine gute Sache, weil wenn sie den Dungeon immer irgendwo zentral hörst und das schmiert ein bisschen auf, dann sind sie fort. Das heißt, Dezentralisierung auch im Sinn von ein Backup haben oder ein Plan B haben, da das auch mit Dezentralisierung gemeint. Das ist einfach auch ein bisschen so, so verstehen ich auch so ein bisschen alle Erbesgruppen gedehlt, sodass nicht immer ein Verwaltungsrat zum Beispiel die ganze Erbes muss machen, mit das eben, keine Ahnung, ein paar Gruppierungen gehen, Erbesgruppen, die dann auch ein Deal zum Erfolg vom Club beitragen. Also so verstehe ich mal den Paragraph.
Da gehen es nach zwei Lastpunkten, die man noch nicht so geschwart haben, an der Hackerethik. Und zwar sind das die Heu.
Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.
Was tun die zwei Paragraphen oder die zwei Punkte an der Hackerethik zu sichern und zu bedeuten?
Bei mir gerade als Hacker von einem Chaos Computer Club von anderen Leuten nicht zu interessieren. Ne? Ich meine, das interessiert keiner bei uns. Auf so einem Fall, wo nicht auf YouTube was du geguckt hast, das interessiert uns nicht. Und das geht uns auch nicht an. Und das ist auch die Philosophie, die wir vertreten, der Staat, seine Autoritäten und auch andere Leute müssen nicht wissen, was du um 9:30 gemacht hast. Also sie müssen noch nicht wissen, ob du um 4 Uhr an der Nacht bei deiner Freundin bist oder bei deiner Ex-Freundin. Das geht einfach kein etwas un.
Also müllen nicht in, Leuten, in den Daten anderer Leute, hat auch etwas für uns Netzwerktechniker eine ganz große Bedeutung.
Das hat ein bisschen erstmal mit der Netzneutralität zu tun. Das heißt, du sollst nicht an dem Netzwerk oder in den Netzwerk betreibt, soll nicht den Netzwerksniffer machen und dann als Matsch schneiden, was so eben durch sein Netzwerk geht, besonders wenn sie dann eben, wenn du Leute sind, die eben gerade hier privat Donien darüber schicken. Das hat aber auch ein bisschen immer dazu dienen, dass sie nur nicht zum Beispiel Webseiten oder Server irgendwie hops hält und dann an die Dateien Wulle geht, besonders was die Privatdunien angehen, sodass sie das nicht möchte und da sind die Sachen noch nicht verändert. Da das halt auch ein bisschen die Balance zwischen, was man hier tun, also ganz am Anfang schon erklärt, zwischen dem Grey Hat und Black Hat und einem White Hat Hacker. Voilà. Das ist ein bisschen noch, das war der Stützucker so.
Und dann man kann mit dem Computer Kunst und Schönheit erschaffen, dass sie auch ganz viele Leute bei uns, die der vielleicht schon nicht so im Kopf haben, aber der Chaos Computer Club schon ganz früh erkannt hat. Wie erschaffen mehr der Kunst und Schönheit mit dem Computer?
Na, also da gibt es relativ viel, Art und Weise von einer Demo-Szene, wo Demoen im Computer, wie das kaum programmiert wird, so ist ein Programmcode selber, der Programm selber, als ein Zuchtkunst, dem ne Weih steht schreiben, kann das ein künstlerische Akt sein. Auch von da du direkt nicht so gesagt, mir von der 10 dran hast, und gesagt, einen schönen, properen Programmcode erwiesen, okay, das tun das, das ist schon bald Kunst. Oder von den einfach sich ganz gut mit einer Programmation auskennen, dass ich verschiedene Hacks drauf hört, wo man denkt, okay, ich weiß gut nicht, dass die Funktion zum Beispiel auch gibt. Das kann auch ein Teil Kunst sein, kann da auch mich weit feiern, so wie, den Projekt Demo, das wird die geheischt, nicht blinken, Leute, der Graffiti Research Lab, wo ich eben auch einen Projektor geholt hat und dann eben auch mal dein Programm da sind, dann eben man Telefon Projektor kommt und Mauern malen und respektive Häuser malen und das war ja auch, da ist auch mit Telefon ein Computer geschickt, der Tisch hat dann halt auch im Kunst kreiert. Das kann aber auch so irgendwie, also alles, was für was du Computer benutzt, du kannst Grafiken kreieren, du kannst Bilder kreieren, du kannst Video kreieren, du kannst Ton kreieren, du kannst den Geist Lützebüschen Technik-Podcast kreieren. das fällt ja alles ein bisschen nach Kunst, und ich meine, also so das, was den Dummer da meint, dass ein Computer Kunst an Schönheit kann schaffen, aber natürlich das von den Computer selber, also wie die Hardware. Guck mal los ein bisschen mehr auf die 10 von den Gamer, wenn ihr so ein bisschen guckt, was die mit ihrer Hardware so, oder was die überhaupt für Hardware haben, wie die mit LEDen verschönert gehen und was für sich noch alles. Das ist auch ein Teil Kunst, respektive, wenn nicht direkt Kunst ist, aber ein Teil Schönheit, weil du stichst ja auch bei den meisten viel Herzblut und viel Überlegung dahinter.
Ja, und ich meine, das war ja nicht mal Computer, Beispiel, mehr klassisch Hacker-Beispiel, was irgendwie mit Technik zu tun hat, was auch Kunst in einem Sinn ist, als der sogenannte Furry. Was ist ein Furry?
Du hast wirklich keine Ahnung.
LED-Furry. Als, wie du nun schon seht, so ein bisschen, dass er sagt, dass eine LED, die geheilt wird, zu throw, geheilt. Das heißt, wir holen eine LED, wir machen da eine Batterie drin, wir machen da ein Magnet drin, wir wickeln das mit Duct Tape rundherum und dann schießen wir oder respektive werfen die LED dann in, ich denke, Mauer oder ein Zug oder was weiß ich, irgendwo, wo sie eben magnetisch kann hängen bleiben. Und da kann eben dann auch Kunst erschaffen.
Und gerade die Frohe, den hört ganz viele Leute den Zugang gehen so schon mal zu Hackerspacen. Weil das ist dann nur als letzter Punkt, gebe ich so an diesem, an dieser Episode. Den CCC oder die Hacker aus sich, die haben seit paar Jahren auch einen physikalischen Platz, den Hackerspace nennt. Wie kann ich sich einen Hackerspace vorstellen? Wir haben schon ganz viel über Ethik geschwärt, aber wie lebt das dann so praktisch an einem Hackerspace bis noch? Was lebt da? Ist das so ein so mal ein Show für Leute oder ist das echt so ein ich komme mal dahin und ich mache mal etwas?
Ein Hackerspace Grundidee ist eigentlich, dass das ein Räumlichkeit ist, wo sich Technik interessiert, eben können treffen und wo sie dann auch all die Tools zur Verfügung gestellt kriegen, die sie brauchen, eben für verschiedene Projekte zu machen. Das heißt Tools mit Schwarzelauf und einfache Sachen wie zum Beispiel eine gute Internetleitung, die ein Hackerspace normalerweise zur Verfügung stellt. Sonst vielleicht noch Tools wie eine Leitkolbe, wie zum Beispiel wie wir am Hackerspace, ein 3D-Drucker, für Holz zu schneiden, sehen, sonst irgendwie an der Elektronik zu schaffen, also von bis, also alles vom Material, eben plus und mehr zu holen, so ein bisschen wie ein großes Atelier, aber für Nerds, den halt relativ offen funktioniert, wo Leute können kommen, wo Leute sich dann angucken, wo Leute Zeit können verbringen, wo sie auch andere Leute begegnen und gleichgesinnter treffen, aber auch ein Platz, wo ich ein bisschen relaxen kann, das gesagt bei uns am Hackerspace ganz gut. Wir haben die zwei Reihen. Das in der Deal, ein Kern in der Labo, das, wie die Nummer schon seht, das da, wo, wo viel geschafft wird, wo eben auch als ganz Hardware steht, vom 3D-Drucker bis zum, zur Decoupeiersee, das steht alles am Labo rundherum, und dann haben wir einfach noch den Chill, das eben, wie die Nummer auch schon seht, also, respektive das, ja, als, als Stuf, ne, so kann das gut übersetzen, du hast halt den Kuschen, du hast den Beamer, du hast die Bibliothek, du hast einfach als Kischen, das halt so ein bisschen mehr, wo, wo es ja ganz, ganz ausklingen, wo Musik dann auch eigentlich permanent lebt, und, voilà, wo sie dann eben auch so ein bisschen den gesunden, den gesunden Mischung kriegst aus, Spaß und Relaxen, und dann einfach auch, genug Urreizer kriegst, für, zum Beispiel bei uns am Labo eben auch wirklich aktiv und, Projekten zu schaffen. Voilà, das ist so ein bisschen den Hackerspace. Auf alle Fälle, plus und mal so wie beim CDRL gefördert wird.
Genau, und bei uns ist eben so, wir sehen uns alle Mänden Ofen, normalerweise ist ab 5 schon in da, an den E-Mänden haben wir eben Versammlung, da gucken wir dann, wer dem Ordre du Jour steht, wie der dann alle Asperlers, und dann möchte ich drei bisschen, was er will, und alle zweite Mänden haben wir eben Meetup, den eben extra gedacht, dass für, Mom, für Leute, die gerne Momba wollen gehen oder einfach mal ein bisschen wollen lernen kommen, die frohen nun. Und das haben wir auch gedacht, als Membre und Projekte zusammen zu schaffen, die vielleicht auf einem, die Woche wieder auf einem Meeting decidiert dürfen. Und dann, was mir eben viel mehr, dass wir uns so Innergruppen, die einen gehen zusammen Foto machen, die anderen gehen zusammen wandern. Wir sehen uns heute zusammen, für Karten zu spielen oder für Vierträge zu halten. Das ist das eigentlich schon. Sind zwei Reihen, die für ganz vieles benutzt gehen, und auch der ganze Verein geht nicht nur um das typische Hacken an Nerds, mit jedem alles auch, was noch so rundherum eben ist, was bei Verein mal mir ein bisschen aufspielt. Also nicht nur, dass wir beschäftigen uns mit Technologie und mit Netzpolitik und das wäre das. Das ist viel mehr. Da handelt, wie es so meint.
Mit all Hackerspace, du stehst schon auf eine bestimmte Philosophie, geben wir so nach anderen. Die Philosophie, die ist aber also ein bisschen niedergeschrieben, so mal, an den sogenannten Design Patterns. Aus der Lo eine Unleitung, die muss Schritt für Schritt verfolgen, so kann ich mein Hackerspace abmachen. Oder aus der echt so ein gedürt, so, ja, denk mal darunter, und da kann ich vielleicht so machen, oder das kann ich auch nicht so machen. Was sind die Design-Patterns? Wo finden die vielleicht doch?
Also, die Design-Patterns sind eigentlich ein ganz guter Start, für wenn ihr selber willst, oder eine Gruppierung willst, so ein Hackerspace zu lancieren. Ich muss dann auch so, dass die Design-Patterns nicht immer wirklich ein zu ein können, ob alle Land über die Ruhe gehen. Wir sehen nur Sachen, die eigentlich, also die so plötzlich nicht wirklich kann über die Ruhe, die an Deutschland auch ein bisschen anders gehandhabt wie in Amerika. So, dass sehen, wie so ein Hacker, der eben üblicherweise möchte, dass sehen, die Design-Patterns hält. Guck den, okay, was du von da kann ich benutzen, respektive was du von da muss aufgeändert gehen. Und dann ist das ein bisschen ein Sache von Trial and Error. Da sind halt viele Sachen, die kristallisieren sich dann halt nur einer Zeit raus. Was funktioniert, was den eventuell anders muss machen, braucht einen sogenannten Code of Conduct, um Gottes Willen. Voilà, muss es Regeln gehen, wie gehen die imposiert, was sind eventuell Konsequenzen, das alles, was, da muss ich sich alles ein bisschen selber, denke ich mal, zurecht schneidern. Mehr die Design Patterns sind aber so ein relativ guter Überblick, auch für Probleme, die eventuell recht kommen, weil ich meine, von den jungen Hackerspace aus, mit, so mal, wenig Membren, hört den einer Buswahn und wie ich in Hackerspace mit 60, 70 Membren, die all zweiten Tag oder all Tag abkreuzen. Ne? Du musst ihn halt ganz anders dimensioniert denken. Und voilà, da können die Design-Patterns Patterns vom Hackerspaces.org gemeint stehen sie, oder?
Ja, und der Wiki.
Voilà. an der Wiki kann sich eben gucken an kann sich schon Balle fall mal darunter orientieren, so mal so.
Ja, also ich meine, die Design Patterns, wie Sie sehen, sind nicht dafür gedacht, für das ist kein Schritt zu Schritt Anleitung, ja. Das ist echt so, denk mal darunter. Das ist schon ganz interessant, was du so geschrieben wird, also auch weil ich so ein Online-Tools mal soll absetzen. Und da gibt es ganz viele ganz wichtige Sachen. Einmal also dein Wiki absetzen und einmal also dein Mailing-List absetzen. Weil das noch immer die Tools sind, die an einem Hackerspace anscheinend am besten funktionieren. Die Design-Patterns gehen aber auch immer nicht überschafft. Du kannst auch Mod schaffen, wenn ich will. Die Hackerspace.org ist in einer ganz interessanten Zeit, weil du auch, das kenne ich schon bald so, dass Hackerspace.org ein Online-Hackerspace ist. Weil das auch eben so open ist, dass du kannst jeder in den Mod schaffen. Weil, Lützburg hat ja zwei Hackerspaces. Wir denken Eisen, der Chaos-Stufe und denken der Syndicate.
Der Level 2.
Der Level 2, pardon, ja. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen auch erklären für die Leute dabei. Was tun wir jetzt? Wir denken C3L, Chaos-Stufe, Freund von der N, Syndicate und Level 2. Und da gibt es noch FabLab, Makerspace und was weiß ich. Was sind da all die Unterschiede?
Naja, also der Level 2 aus dem offiziellen Hackerspace vom Syndikat. Das heißt, Syndikat aus der SBL und der Level 2 ist eigentlich wirklich der Dumm vom Hackerspace. Und bei denen ist es eben so, die sind apolitisch, also die äußern sich nicht zu politischen Themen. Und das war halt auch eh von der Grund, wie weit dem CDRL eben rausgeplündert ist aus der Reimischkeiten, weil das halt dags zu Konflikten geführt hat. Weil wir eben, wie schon vierter erklärt, eben nicht politisch neutral sind, sondern dags eben als Meinung äußern, auch wenn sie nicht immer so gern gehört wird. Voilà, dann haben wir den Chaos-Stufe, das eben den Hackerspace vom CDRL. Es müsste natürlich auch nicht mehr liegen, dass die zwei Hackerspaces auch an der Staatsfahne sind.
Ja.
Die vom Syndikat, also die Level 2 aus der Bodenwäsche, die zwei hat, wir sind um Lampertsbirsch. Ja, dann haben wir noch so ein FabLab. FabLab, das ist ein Labo, eigentlich so ein Labo, wo eben mit mir dicken Maschinen mit viel Power kann geschafft gehen. Also wir schwätzen hier von Lasercutter zum Beispiel oder Drehbänken, so Sachen. Also alles, was ein bisschen mich schwer hat. Material aus den Hunds waren natürlich auch 3D-Drucker, so Sachen. Mehr verletzt. Das ist eigentlich eine Möglichkeit für Leute, die mal dicke Maschinen brauchen, mal ein, zwei Mal, wo sich das nicht differenzieren, für sich das selber zu kaufen oder wo sich das einfach nicht selber kaufen, für dann eben an den FabLab zu gehen. Da bezieht eben eigentlich so ein ziemlich dick Zum, für du eigentlich so ein Training mal zu machen, für die Maschine zu bedingen. Und dann kann ich die Maschinen eben bedingen. Voilà. Das FabLab und dann haben wir noch Makerspaces. Makerspaces sind all ziemlich edukativ angehaucht, so schon mal einfach. Das heißt, dass das für die Jugend so ein bisschen, so mal schon so ein bisschen mit dem Hacking-Gedanken uns finden, so mal einfach so, obwohl der Staat das halt nicht so direkt seht, mit sind halt relativ viele Leute, die so von einem Makerspace auch gerne an den Hackerspace rüberwisseln. Für dann, an einem Makerspace müsst ihr halt sagen, dass das halt dafür könnt ihr doch Maker, es gibt auch Maker-Fähren, wo ihr auch ein ganz vast Panoplie und Leute rumtrifft, von Tüftler bis zu eben Kanner, Schulklassen, also die dann eben so einen Makerspace benutzen. Wir haben da relativ viel, die vom Staat auch gelegt gehen, und wir haben dann, wir haben eh private?
Nein, so weit ist es nicht.
Ne, voilà. Das heißt, die Gesicht, oder respektive die Gesicht, das eben, das alles ziemlich edukativ abgebaut als so ein Makerspace, wo, bei so ein Hackerspace, dann du gehst schon nächstes schon bald wie ein temporär autonomen Zone rüber könnt.
Ja, also genau. Da ist ja offiziell bei uns erlaubt, dass du dein temporär autonomen Zone kannst sogar am Hackerspace an der Kaustuf kreieren. Ja, also die Grenze, also der sieht, das ist nicht immer so ganz einfach noch. Lohaya Lützbüsch geht es noch, da kann ich das relativ gut definieren, mehr gerade in Deutschland, da gehen es dann noch Makerspaces, die irgendwie einfach Hackerspaces sind, also die Grenzen sind auch ziemlich verwischt manchmal.
Mit den Urgedanken war ein Hackerspace. Ein Hackerspace war ein Urgedanke, erreicht du nur, sind die anderen Sachen kommen, wie den Makerspace, wie den Fablab. Das heißt, wir sind original.
Zack, du hast schon Stempel drauf gesagt.
Zack.
Zack. Maja, ich denke...
Ich wollte schon noch etwas so, was man vergisst und zu sehen, dass was ein bisschen, also was den deutschen TTC unterschied von uns, dass sie ganz oft auch von der Politik jeweils gefragt gehen, in den Navi aufzugehen. Zum Beispiel gibt es ja die ganz an der Seeaffäre in Deutschland, das ist ein Ausschuss, wie sie das nennen, gemacht haben. Und dort lässt keine Politikerin von Die Linke gesagt, dass sie froh wird, dass es den Deutschen Chaos Computer Club gibt, weil sie so, haben wir die Fachkenntnis nicht, a b, wenn wir irgendeinen anderen müssten fragen, als am Detail zu erklären, wie was geschieht ist, wie was funktioniert, dann darf man egal, was das Ziel kriegen, für das man nicht mehr nicht nach einer Frage stellen und so weiter. Und das ist eben hier im Land, wenn wir mit Kleinland sind, als das eben nicht so der Fall.
War da von der Tisch, dass man nicht schon eigentlich gefragt kaufen, ne?
Nee. Mein Sohn an Deutschland, dass das schon mit verschiedenen Bundesländern etc. aber noch anders ist, wie heute.
Genau. Was bei so noch ein bisschen anders ist, dass eben auch, ich meine, das ist auch, du weißt, weil Lützburg eben so ein kleines Land ist, als dass es nicht allzu viel der ASBLen gut, die sich mit der Technologie beschäftigt, so wie wir uns also da beschäftigen. Wir haben halt die wir viele genannt haben, vom CDRL, vom Syndicate, vom Freund von der UN, weil in Dolo ein Kirivalus geht an Deutschland, da hat er noch digital Courage, da hat er eine digitale Gesellschaft, da hast du Hai, da hast du so viel auch nicht ASBL, Fondationen, genau, die wirklich da auch Projekte aktiv unterstützen, von der, wie zum Beispiel irgendwo Holland Stiftung. Dann ist aber noch so extra Sachen wie Bits und Bäume, die sich dann eben auch damit beschäftigen, wie Technik und Anklang mit Natur und Umwelt, wenn ich da mal einfach so kann bringen. Das ist Heimland eigentlich nicht, das ist halt den ziemlich bekannte Player. Und ich muss so den CDRL überhält da einen ganz, ganz großen Deal. Also von bis, als wir machen Sachen, die zum Beispiel in Deutschland eine digitale Gesellschaft, respektive eine Digitalcourage möchte, das möchte CDRL. Wir machen, einfach dadurch, dass wir Freunde von den Lanceria tun, machen wir eben noch Sachen wie Torso, was nicht, wie Zwiebelfreunde e.V., wie Terrorists, der Tisch, wir sind eigentlich so ein bisschen so ein ja, denn, also, der Lützburgische Chaos Computer Club ist doch schon ein ziemlich präsent an, ziemlich allen, Technologieformen. Das ist so wahrscheinlich an, also in Deutschland tun das nicht, weil das einfach wirklich viel mehr gesplickt wird. Und da müssen halt, ich weiß halt nicht, ob das wirklich reingeben muss, weil Lützburg so klein ist in Deutschland, da geht ziemlich größer, so da, für was darüber. Aber da muss ich noch so an einer digital Courage finde ich noch ein paar andere Leute rum, wie zum Beispiel an einem Chaos-Treff oder an einem Erfahrkreis in Deutschland. Voilà. Es fällt halt so, dass eben andere Länder viel mehr, der auch Holland zum Beispiel, und viel mehr unterschiedlich der Clip wie Lützburg hat. Weil wir haben eigentlich all die abgezählt, die irgendwie wirklich aktiv sind, und all die anderen, also wie Smile oder so, das ist alles Staat, respektive Parastaat, und voilà, die kann ja dann nicht wirklich dabei zählen. Ja. Sonst mal einfach so.
Also ich meine, das ist auch ein bisschen, das Land ist so klein, deswegen ist es mehr, ich gehe nicht so, dass man kritisch geht für Gesinn, wir wären schon, so, wir gehen nicht aktiv zu gehen kämpfen, mehr gesehen, du nicht, da sind da waren noch einen anderen Hackerspace oder einen anderen Chaos-Computer-Club hier in Lützburg abzureiten, weil das gibt einfach die kleine Gesellschaft, die wir ein bisschen holen, nach mich blicken.
Genau, da waren eben schon am Anfang ein bisschen Bedenken geäußert gegeben, für was wir dann auch noch einen Hackerspace lancieren. So, weil es gibt ja schlussendlich schon einen, oder es gibt zu dem Zeitpunkt ja schon einen. Aber wie gesagt, du wir haben andere Ideologien und wir gesehen, es treffen sich auch andere Leute drin. Also wir haben definitiv andere motiviert Leute an unserem Hackerspace, wie du zum Beispiel ein Level 2. Wir haben nochmal Leute, die rüber loszukommen, also von uns bei sie, aber auch von hinten bei uns. Und voilà, ich meine, Lützburg verdreht dann aber trotzdem zwei Hackerspace. Das kriegen wir schon hin, das packt man.
Geben wir auch einen dritten verdrohen?
Eventuell mehr am Dach, nach mehr am Norden. Es gibt so, dass wir gar keine dumme Idee, weil muss ich dann trotzdem so, Lampertsbirsch ist zwar gut für die Leute, die so nicht allzu weit fortfinden, aber gebe mir ein, wenn ich zu Ölwe gefunden hätte, ich wirklich nicht allzu viel Bock allmende müssen, ob der Lampertsbirsch zu fahren, für dann du, voilà, später dann nur vielleicht auch im Heim getuckert zu kommen. Das heißt, eventuell wäre ich in den Hackerspace oder Chaos-Treff, ne, zwinker, zwinker, am heiligen Norden. Das gibt noch, ich war einfach so eine Region, keine Ahnung, Wilverwolz, Wolz, Kliff gibt es eventuell auch schon machen. Wäre eigentlich nicht abwegig, weil du es gibt auch immer Leute, die motiviert sind, auch in dem Bereich, mit dem halt sich nicht können erlauben oder einfach nicht wollen, so weit führen.
Also ich habe ein bisschen Angst dabei, wenn ich noch einen Hackerspace kreieren oder Chaos-Treff kreieren, dass die wenig Leute, die mehr schon haben in unserem Club, die wirklich viel aktiv schaffen, weil das muss ich leider sowieso, wir sind so mal zu 10, die aktiv schaffen, die wirklich all die Texte schreiben und Sachen machen. Und da habe ich ein bisschen Angst, wenn ich noch ein Chaos-Treff machen oder ein Hackerspace, der ein bisschen dieselbe Ideologie vertritt wie mir, dass wir da geben die Gesellschaft, die wir haben, nach mich blicken. Und dadurch dann einfach bei den zwei geben Manpower fehlen, für wirklich viel zu machen.
Ja, ich sehe das auch so.
Und das hat keinen Sinn, das muss zwar nicht Sinn. Weil, wie gesagt, wir haben, wenn wir so gucken, es sind wenig Leute aus dem höchsten Norden. An unserem Hackerspace, respektive an dem anderen Hackerspace. Und ich gebe einfach so, da sind bestimmt Leute, die das cool gefunden, wenn es so eine Struktur auch ja, voilà, am Eislick gibt, also am wirklichen Eislick. Ja, am richtigen, nicht nur so hi, Erdelbrick oder so.
Am David Eislick.
Voilà, das ist ja zwar Nordstaat, aber trotzdem, ne, was für ein richtiger Eislick als Schweizer ist, halt kein Eislick. Es gibt schon so ein, da gibt man eventuell auch noch gestemmt kriegen, müssen halt gucken, wen das gibt machen oder wie. Und, also mir wann eh gibt kreiert gehen, dann sind schon ehrlich, da wir am frohsten drüber, wenn das ein Chaos-Treff gibt gehen, sodass das auch noch CDRL-related wäre. Weil das, wie du siehst, am Moment das ist wahrscheinlich wirklich schwierig, weil dann verschiedene Manpower dann an der Chaos-Stufe wahrscheinlich fehlen. Mit das, wie gesagt, Zeit haben wir ja mehr wie genug, vielleicht steht es schon da irgendetwas, ich weiß es ja nicht.
So, also, wenn ihr eigentlich Lust darüber hat, dann sollen sich gerne bei uns melden und dann gucken wir weiter.
Genau.
Maja, da gebe ich so, wir schließen eine Sendung dann auf, der könnt ihr natürlich immer nicht erreichen über deine Mailadressen, info@c3.lu, also weiter, sofort fand ihr alles, oder über Twitter, und hier und da, oder der schreibt hier in unserem YouTube-Kommentar dran, den lesen wir natürlich auch, und dann hören wir uns die nächste Keier.
Voilà, der wird jetzt noch rausgehen.
Ja.
Ein schöner Wunsch.
Ja.
Können wir ganz zum Schluss, ne, weil das fehlt mir so ein bisschen bei unserem Podcast, das ist einfach so Bimolas drüber packen. Mir fehlt da so ein Song. Können wir nicht mal den einen Song aufschließen?
Ich wollte den Jingle noch ausspielen.
Also, okay. Da schon mal gesagt, da kennt man den. Wie heißt der blöde Song? Heißt der nicht 1337? Ah, wisst ihr, erst bei 100 MB fängt der Spaß an, wenn ich. Ah, wisst ihr, der Hexor-Song. Ne, ist nicht Hex. Hexor-Song. Ich meine, den ist sowieso auch open. Ja. Du willst auch was schmengen, oder?
Ja, ja, schmengen. Ja.
Ja. Okay, na gut. Das war so eine Idee. Ne?
Maja.
Power to the people, hack the planet.